Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Hallo Weihnachtsbanausen.
Frohe Weihnachten.
Wir nähern uns dem Heiligen Fest.
Ja.
Mit großen Schritten.
Mit großen Schritten, ja.
Ja.
Lässt sie nicht verhindern.
Und wir dachten, wir beschenken euch heute ein bisschen mit einem sehr speziellen Gast.
Mhm.
Von weit her angereist.
Ja, angereist vor allem, ja.
Aus dem Land, wo auch der Santa Claus her ist.
Okay.
Aus den Bergen Tirols ist nämlich der Santa Claus her. Real Fun Facts.
Vor allem Tirol, Alter. Nicht mal ansatzweise, aber gut.
Auch nicht mal ansatzweise da, wo der Gast herkommt. Das kommt ja noch dazu.
Ja.
Aber gut. Man darf ja wohl mal ein paar Fake News droppen.
Ja, ja, eben. Okay. Und dass sich geografisch alles außerhalb von Berlin für dich sowieso einfach im Ausland abspielt, das haben wir auch schon verstanden. Deswegen, richtig, es sei dir verziehen. Ich freue mich sehr, dass wir ihn wieder hier haben, weil das ist jedes Mal ein großes Fest. Deswegen begrüßen wir ganz herzlich Otto.
Juhu.
Ich freue mich sehr. Danke vielmals. Ich bin so weit weg von Tirol wie ihr wahrscheinlich von München.
Mhm.
Na okay, ganz so weit nicht. Aber es ist weit weg.
Ja, auf jeden Fall.
Es ist weit weg und ich glaube, der Santa Claus, also ich glaube hier, ich meine, es werden ja so viele Fake News hier gedroppt, rechts und links von
gerade
uns.
Gerade bei uns, ja.
ja, wirklich, gerade in deutschsprachigen Ländern. Da müssen wir das jetzt nicht auch noch hinzufügen.
Nee, aber Lee hat
ich
recht.
Ich weiß auch nicht, wo er wirklich hier ist.
Ja, Lee hat recht.
Wahrscheinlich aus Coca-Cola, Atlanta, keine Ahnung.
Vielleicht, ja. Lee hat recht, außerhalb der Berliner Stadtgrenzen ist für mich alles Narnia, insofern. Passt schon.
Danke vielmals, dass ich wieder hier sein durfte. Was für einen Tag haben wir heute?
Das klingt so, als wäre es jetzt schon vorbei, Alter. Wir sind gerade erst eingestiegen. Nee, wir finden es auch sehr cool, dass du wieder hier bist.
Wir haben heute Mittwoch, zu deiner Frage zurückzukommen.
Bist du in einem anderen Raum-Zeitkontinuum unterwegs?
Oh Gott, ich wollte wissen, welchen Tag wir heute haben aus Sicht der ZuhörerInnen. Aber,
ach so.
Aber okay, dass heute Mittwoch ist, ist gut.
Nein, Mittwoch ist morgen. Also heute ist Dienstag quasi aus der Sicht der Zuhörer.
Alles klar.
Ach so, ja?
Ja. Okay.
Alles klar, das heißt, wir haben den 21.
Wir haben heute den 21., das ist richtig. Wir haben 3 Tage vor Heiligabend.
Oha.
Wow.
Ja.
Wow.
Also praktisch die Countdown-Episode vor Heiligabend.
Super.
Weil da erscheinen
da
wir auch.
Da fühle ich mich jetzt doppelt geehrt.
Total, ja.
Ist dir denn Weihnachten wichtig in irgendeiner Form?
Feiert man das in Österreich?
Kennt ihr das, Weihnachten?
Du, ich hab jetzt zum ersten Mal davon gehört. Gut, dass wir im Vorgespräch drüber gesprochen haben. Ich wäre jetzt total ahnungslos. Aber ich glaube, ab jetzt werde ich es feiern. Hört sich gut an.
Sehr gut. Aber ihr habt doch schon in Österreich so ein paar andere, also so bestimmte Fabelwesen sind ja in Österreich dann schon anders benannt als in Deutschland.
Ist der Krampus?
Ist der Krampus nicht ist auch so ein österreichisches Ding, der in Deutschland nicht bekannt ist, aber in Österreich schon?
Ich glaube, wir verdanken Christoph Waltz dem Film Krampus. Ich glaube, der hat da einige in Hollywood auf die Idee gebracht, als er beim Jimmy Fallon oder Kimmel vom Krampus erzählt hat und 2-3 Jahre später kam der Film Krampus raus.
Aber ist Krampus wirklich so ein österreichisches Ding? Ich dachte, das wäre auch so altdeutsch.
Ich hätte auch gedacht,
irgendwie.
Das gibt es zumindest unterhalb der Weißwurstgrenze auch.
Ja.
Ja.
Gute Frage.
Ich dachte schon auch, dass das in Deutschland verbreitet ist. Aber ey,
Bayern, Österreich verschwimmt ja sowieso auch in meiner Vorstellung, in meiner geografischen. Also
Schweiz ist da ja auch noch schnell mit drin.
Richtig, das sieht man ja in meinem Dialekt, den ich ab und zu hier an den Tag lege. Das wird dann oft mal ein Mashup aus allen 3 Sprachen.
Ja, vor allem sind wir alle 3 so großartige Vorsicht politisch, Impf-Europameister, nämlich Negativ-Europameister, wir 3 Länder. Ich glaube, die Bereitschaft bei uns allen ist sehr gering.
Naja,
im Vergleich zu anderen.
Das stimmt.
Ja.
Aber Lee geht mir ein gutes Beispiel voran. Der ist heute noch ein bisschen Matsch im Kopf, weil der hat seine 3. Impfung gerade hinter sich gestern und der war heute noch ein bisschen benebelt.
Mhm.
Also der ist heute für die komischen Redewendungen zuständig, falls da irgendwas Preis gibt.
Genau, also wenn ich mich zurückhalte, nicht fehlinterpretieren.
Aber ich freue mich, Jungs. Das wird lustig heute.
Ja, da haben wir auch ein paar interessante Auftragsfilme. Und das finde ich cool, Otto, du hast dich bereit erklärt, gleich 2 Filme zu gucken, die wir aufgetragen bekommen haben.
Und deswegen, Otto hat sie ausgesucht. Das wäre mal interessant zu wissen, wonach du da gegangen bist, warum du ausgerechnet diese beiden Filme haben wolltest in der Episode.
Ja, sollen wir schon was dazu sagen? Oder?
Wenn du willst.
Also ja, klar. Ich finde es immer toll, dass ihr so eine große Anzahl an Filmen macht. Das macht irgendwie eine gute Mischung. Also ich meine, ihr nehmt euch auch die Zeit dafür. Wäre ja blöd, wenn es eine halbe Stunde Podcast wäre und wir reden über 6 Filme.
Ja.
Und ich finde es immer gut, wenn es Filme sind, die ich noch nie gesehen habe, die ich mir bei euch aussuchen darf. Oder Filme, wo ich weiß, wird viel zu wenig drüber gesprochen und ich liebe sie. Und diesmal Ersteres. Beide Filme noch nie gesehen, aber beide schon lange auf der Watchlist gehabt.
Interessant.
Okay, cool.
Ja, so ähnlich würde ich wahrscheinlich dann auch rangehen. So Filme, die ich gerne mal sehen würde. Klar. Und jetzt habe ich die Gelegenheit dazu.
Ja.
Cool. Na, was machen wir denn von der Reihenfolge heute? Wie machen wir das denn?
Ganz kurz, wie sah es denn da bei dir aus? Du kanntest auch beide nicht?
Ich kannte beide nicht. Ich habe erzählt, wir haben ja letzte Woche schon erwähnt, dass wir letzte Episode, dass wir über Green Room heute reden und über, was war der zweite?
Opera.
Ach ja, genau. Dario Argentos Opera. Und Green Room habe ich ja damals ein Kinoticket gekauft und saß doch dann in dem Pokerturnier fest.
Ja, ja, das war die Nummer, okay.
Wo wir zu dritt verabredet sind und dann unser Kumpel David und Nora waren dann im Kino ohne mich und ich habe dann versucht noch irgendwie in der Werbung, aber es ging nicht, weil ich einfach zu lange in diesem Turnier steckte.
Okay, also eine Erstsichtung für euch beide. Ich kannte nur Green Room.
Den hast du schon gesehen?
Den kannte ich schon, ja. Mhm. Aber Opera war auch neu für mich.
Hattest du Bock auf einen Rewatch von Green Room?
Ja.
Okay.
Hab den jetzt auch nochmal so ein bisschen anders gesehen als damals.
Mhm.
Insofern, ja, war gut.
Da bin ich mal gespannt, wie wir hier vereinzelt über die Filme denken.
Mhm.
Was machen wir von der Reihenfolge?
Ja, das darf Otto entscheiden, würde ich sagen.
Weil wir jetzt schon dabei sind, wir können gerne über Green Room gleich reden. Green Room. Green Room gleich reden.
Gleich reden,
ja, über
Green,
okay.
Room. Let's do this.
Und generell dann für unsere Reihenfolge, also wir sprechen über diese beiden gemeinsamen Filme und dann hat jeder noch ein eigenes Projekt dabei. Was sollen wir da für eine Reihenfolge machen, Otto? Willst du in die Mitte? Willst du anfangen?
Ja, zwischen euch fühle ich mich wohl.
Okay.
Machen wir wieder Mitte.
Dann darfst du jetzt noch entscheiden, ob Guess oder ich dann den ersten eigenen Film bringen. Dann habe ich nämlich eine Reihenfolge, die ich hier aufschreiben kann.
Ich glaube, ich weiß, wie es das letzte Mal war, deswegen sage ich, diesmal fängt Lee an.
Okay.
Alright. Lee legt los.
Nee, wir fangen aber mit Green Room an, oder?
Ach nee, genau.
Dann geht das nicht auf mit den...
Das ist egal. So. Das ist egal, ob das aufgeht. Aber
sorry, habe ich jetzt das Konzept.
Nein, na guck mal, wenn jeder eigene Film hat, haben wir 3 und 2 gemeinsame. Deswegen wäre natürlich grundsätzlich, meinte Lee so, dass es gut wäre, halt mit einem eigenen anzufangen, weil dann hätten wir die anderen beiden mal abwechselnd.
Ja, dann machen wir es so, oder? Pass auf, ich sag, Lee fängt jetzt an mit seinem persönlichen und dann machen wir Green Room, oder?
Das ist ein guter Plan.
Alles klar, machen wir das.
Das ist ein guter Plan.
So, ich trinke mal noch einen Schluck.
Ja, trink mal noch einen Schluck. Ich drück den hier.
Worum geht's?
Und das lassen wir alles drin. Hier wird nichts geschnitten.
Nein, natürlich, das ist wie immer ungeschnitten und unzensiert. Wir dürfen alles sagen, alles bleibt drin.
Naja.
Vielleicht kotzt der Lee heute zum ersten Mal vom Mikrofon, wirklich, wie in der Intro versprochen. Das hat man bisher noch nicht live.
Insofern. Endlich ist es soweit. Und das schon nach dem zweiten Film. Ey. Brauchen wir gar nicht bis 10
Aber Filme warst kommen, du ne? schon öfter kurz davor?
Zu kotzen?
Ja.
Während meiner Rezension?
Weil Guess sagt, vielleicht kotzt er endlich mal hier.
Naja, wegen unser Intro, bis ihr kotzt, verstehst du? Dann versprechen wir ja mal, dass wir in der Intro, bis ihr kotzt. Aber bis jetzt ist noch nicht passiert.
Ja. Ich weiß ja, auch gar nicht,
was... Das wisst ihr nicht. Zu Hause haben sie sicher schon ein paar übergeben.
Ja, denke ich nämlich auch. Ich
gehe davon aus.
Ist eine Aber es war ja, ich glaube, es war ja schon auch so ein bisschen auf die Menge an Projekten bezogen, oder? Klar. Über die wir sprechen. Was ist denn eigentlich so der Rekord? Also das hat sich ja eh reduziert, seit wir das aufgesplittet haben. Aber damals so, wir hatten mal eine Episode, glaube ich, mit 12 oder 15 Filmen. Ne?
Wir hatten mal eine Episode mit 17, glaube ich.
17?
Ja, das war, glaube ich, okay. der Rekord an Filmen und Serien. In einer Episode haben wir schon mal 17 gepackt.
Krass.
War das auch gleichzeitig die längste Folge?
Ich glaube nicht.
Nee, weil wir haben, die längste Folge war die, wo wir über Vom Winde verweht 1,5 Stunden geredet haben. Das waren gar nicht so viele Filme.
Oder die, wo wir über Joker gesprochen haben auch.
Die, ne? war auch oben bei. Weil wir haben ja teilweise auch ein riesenlanges Losthema-Besprechung dann, eine riesenlange Losthema-Besprechung am Ende der Episode gehabt, die dann auch nochmal 1,5 Stunden, 2 Stunden Kauf genommen hat. Und jetzt lenken wir das ein bisschen. Wenn wir halt weniger Filme haben, dann machen wir eine Losbesprechung und so weiter und so fort.
Und die Bashs waren ja auch nicht so kurz.
Nee, die Bashs waren auch schon gut lang.
Ja.
Aber wir haben eher Beschwerden gekriegt, dass wir jetzt so kompakter sind als Leute, die gesagt haben, ja, endlich.
Ja, oder? Ich meine, das ist so. Also ich bin klar eine Person, die hört einen Podcast, wenn der nur 1,5 Stunden dauert, braucht ihr mir gar nicht erst damit kommen. Also ich höre das auch gern über die Woche verteilt, weißt du, immer so am Arbeitsweg eine halbe Stunde und das begleitet mich dann ein paar Tage. Ich finde das ist mein Podcast. Jetzt wollte ich Niveau sagen, das trifft wahrscheinlich nicht. Das ist genau meine Podcastlänge, was ihr da abzieht.
Da bist du bei uns richtig. Wir sind ja auch nicht für die TikTok-YouTube-Generation hier, dieses kurzlebige, von wegen, alles muss 30 Sekunden lang sein und ansonsten ist die Aufmerksamkeitsspanne vorbei. Da sind wir ja die falsche Zielgruppe. Aber jetzt, zurück zu Lee.
Aber jetzt, okay. Ja, ich habe mir, weil wir Otto zu Gast haben, habe ich mir überlegt, ich bringe jetzt mal einen Film, der so ein bisschen filmhistorisch eine gewisse Relevanz hat. No, du bist ja schon auch ein Fan von Klassikern.
Was für ein Status der hier hat, der Otto.
Kannst du nicht sehen? Ja, du bist fürs Bildungsprogramm zuständig hier.
Auf einmal sind seine wöchentlichen 5 Will Ferrell-Filme sind auf einmal vergessen.
Ja, jetzt wird's anspruchsvoll. Nee, zumal ich habe das kombiniert, weil ich habe ja immer noch dieses Poster hier, wo ich jetzt im Endspurt bin.
Und da gibt's das Rubbelposter.
Genau, und da gibt's nicht mehr so viele Filme, die ich noch sehen muss und auch erst recht nicht mehr viele Filme, die wir hier noch nicht hatten. Deswegen ist das ist jetzt im einstelligen Bereich und so vieles gibt's ja nicht mehr. Deswegen jetzt ein Film aus dem Jahr 1927. Und das ist auch gleichzeitig der Film, der hier mit vielen Superlativen aufwarten kann, weil das ist der Film, für den es diverse erste Oscars gab. Unter anderem zum Beispiel den ersten Oscar in der Geschichte der Oscars für die weibliche Hauptrolle.
Die Quizfrage würde Otto wahrscheinlich beantworten können.
Ja.
Nein, du hast gesagt 27 Oscars und ich hätte jetzt nur Wings im Kopf, aber Das stimmt nicht mit der Darstellerin überein.
Nee.
Nein, sag einfach.
Aber Wings war da schon auch dabei. Also das war ja tatsächlich in den Anfängen der Oscars so, dass die immer 2 Jahre zusammengenommen haben. Ne? Also die Verleihung ist nur alle 2 Jahre gewesen und da haben sie auch selbst nach der ersten schon ein bisschen was geändert, weil dieser Film hat auch einen Best Picture Oscar bekommen, allerdings eben nicht nur den Best Picture, sondern das war unterteilt in Best Picture und dann gab es noch Best Picture Unique and Artistic Production. Und diesen Oscar hat er bekommen. Der hat insgesamt 3 bekommen, also eben für die weibliche Hauptrolle noch und für die Kamera, weil die ist hier schon auch echt bahnbrechend, vor allem für die Zeit. Das ist schon ziemlich krass. Deswegen jetzt der Film Sunrise, A Song of Two Humans. Auf Deutsch Sonnenaufgang. Oder mit dem Zusatz auch Lied von 2 Menschen.
Murnau, Regisseur, oder?
Richtig. Oder
wie? Quatsch schon wieder dazu.
Nee, super. Also ich glaube, wenn ich Friedrich Wilhelm Plumpe gesagt hätte, da hätten wahrscheinlich auch die wenigsten was mit anfangen können. Aber so heißt der Herr mit bürgerlichen Namen. Ja, ein Herr aus Bielefeld, der in Deutschland schon einiges gemacht hatte und dann 1926 nach Hollywood gegangen ist, dort einen Vertrag mit Fox bekommen hat. Was ja im Grunde auch ein deutsches Unternehmen ist im Ursprung, ne? Der Herr Fuchs, der damals die Fox Studios gegründet hat und ihm dann aufgrund von Nosferatu, ne, das war ja 22 hier so ein großer Erfolg von ihm und das hat eben auch in Kritikerkreisen die Runde gemacht, deswegen hatte der ein gewisses Standing, hat dann den Vertrag bei Fox bekommen für 3 Filme und war dann eben bis 29 in Hollywood und hat für diesen Film hier eine Carte Blanche bekommen. Es hieß, mach einen Film, du darfst machen, was du willst. Hat auch für die damalige Zeit tatsächlich ein relativ großes Budget gehabt, weil er 200.000 gekostet, was primär für Kulissen drauf ging, weil die haben ja schon fast ein ganzes Dorf nachgebaut, in dem das hier spielt. Geschrieben hat das Ganze Karl Mayer, basierend auf einer Novelle von Hermann Sudermann. Die hieß Die Reise nach Tilsit. Stammt aus dem Jahr 1917 und wurde mittlerweile wirklich diverse Male verfilmt. Also das war zwar die erste Fassung, aber da gab es wirklich einige Versionen von. Also auch bis hin zu Fernsehfilmen in den 90ern oder noch später. Kurz zur Handlung. Also es ist hier natürlich ein Stummfilm, ne? In Schwarz-Weiß, klar. Es geht um so ein kleines Dorf, in dem lebt ein Bauer mit seiner Frau. Und dann kommt da so eine ganz kultivierte Stadtbewohnerin, macht dort Urlaub. Dann wird am Anfang auch erstmal so die Großstadt etabliert und was da für ein Trubel ist und wie sie dann mit dem Schiff abfährt und dann eben zu diesem kleinen, beschaulichen Dorf kommt. Und da geht das schon los mit der abgefahrenen Kamera, was die hier gemacht haben. Weil die haben hier, wie gesagt, viele Superlative, die haben hier erstmalig wirklich einige Dinge eingewendet. Also Rückprojektion hast du hier zum Beispiel auch schon. Erstmalig, also ich wüsste keinen Film, in dem das davor schon mal zum Einsatz kam. Und dann hast du hier aber auch diese Doppelbelichtung des Films. Das ist total cool, weißt du, die haben, also du siehst dann da so die Szenen am Pier, hast du so linke Hälfte des Bildes, hast du ein Schiff, was abfährt und auf der rechten Bildhälfte hast du dann winkende Menschen. So, die haben dann halt einfach beim Film dessen die Hälfte abgedeckt, dann zurück und den Film dann nochmal belichtet, halt mit der anderen Seite abgedeckt. Und quasi so dann dieses, gesplittete Bild hinbekommen. Was halt für die Zeit super krass ist, Alter. Also, zumal das ist halt so ein Ding, das kannst du auch nicht oft wiederholen. Mhm. Das muss halt beim ersten Mal sitzen. Und damit steigt das eben schon recht opulent ein, so bildsprachlich. Und dann kommt diese Dame eben in dieses kleine Dorf, wo sie Urlaub macht und trifft dort auf eben diesen Bauern, der hier die Hauptfigur ist. Und der ist in seiner Ehe ziemlich unglücklich. Das wird am Anfang eben auch recht kurz etabliert, dass der mit seiner Frau halt, das ist nicht mehr so richtig und die stressen sich die ganze Zeit an und sie ist dadurch auch sehr unglücklich. Und er lernt eben diese Frau aus der Stadt kennen. Und die ist natürlich total fancy und vornehm gekleidet und hat offensichtlich ein bisschen Cash. Und mit der fängt er dann ein Verhältnis an. Und die treffen sich dann immer nachts da am Wasser und machen da rum. Und es dauert nicht lang, bis sie so ein bisschen drauf drängt, dass er doch seinen Hof verkauft und mit der Kohle dann mit ihr in die Stadt kommt. Dann diskutieren die natürlich rum, weil er halt sagt, aber ich habe hier halt meine Frau und alles und so, ne, das geht ja nicht so einfach. Und dann schmiedet sie den perfiden Plan, er könnte ja seine Frau ertränken. Ja, dass er mit dem Boot mit ihr rausfährt, dann das Boot zum Kentern bringt, sich selber so ein bisschen Schilf mitnimmt, damit er dann überlebt und an Land schwimmen kann. Und dann kann er eben allen erzählen, das Boot ist gekentert, sie ist ersoffen. Das ist ihr Plan. Jetzt ist es aber so, dass, als er diesen Plan umsetzen will, und das ist auch wirklich noch ziemlich zu Beginn des Films, realisiert die Frau halt, was Phase ist. Und er lässt davon ab. Und sie weiß aber jetzt halt, dass er vorhatte, sie umzubringen. Und so geht's dann drum, um dieses Verhältnis. Ob er dann eben dieses Verhältnis zu dieser Frau aus der Stadt wieder aufleben lässt. Und wie sich dadurch auch das Verhältnis zu seiner Frau entwickelt. Das ist also wirklich hier eine Romanze, ein Drama. Ja, und das sehen wir über 1:46. Was halt für ein Stummfilm echt lang ist, Alter. Und der haut schon auch ziemlich auf die Kacke, was hier eben Pathos und Drama angeht. Also ne, ist gut, natürlich auch aufgrund der Zeit hier alles sehr überzogen gespielt. Wobei, also da gibt's schon auch Momente, die auch schauspielerisch für die damalige Zeit auf jeden Fall beeindruckend sind. Aber ne, also wir wissen damals, das war einfach alles eine Ecke größer und so. Aber eben, gab einen Oscar, ne? Das ist Janet Gaynor gewesen, die hier die Frau spielt. Und die war zum damaligen Zeitpunkt so ein krasser Star. Die war ja auch hier in A Star is Born in der ersten Fassung.
Miss Miniver hatte ich ja auch neulich in dem Supporter-Special, da war die auch auskombiniert.
Genau. Ja, eben, die war ein Riesenstar und das war wohl dann für viele so ein bisschen verwirrend, weil die hier halt so eine blonde Perücke trägt, wo die Haare einfach so streng nach hinten zusammengebunden sind. Und weil die wohl sonst immer so offenes, wellendes Haar hatte, war das für viele Fans so ein bisschen befremdlich, dass die hier mit so einer komischen Perücke am Start ist. Mhm. Aber eben, also die hat den Oscar bekommen und weil ich ja gesagt habe, dass das immer so 2 Jahre umfasst hat, hat die den Oscar dann nicht nur für diese Rolle bekommen, sondern eben auch noch für Seventh Heaven und Street Angel.
Auch nicht schlecht.
Ja. Aber eben, also die war im Laufe ihrer Karriere echt mehrfach nominiert, eben wie du schon gesagt hast, der Film, dann Star is Born und so, die war echt ein krasser Star.
Was ich bei meinem Film auch recherchiert habe, der später kam, ist, dass die damals kurz vor der Oscarverleihung gar nicht wussten, dass die nominiert waren. Dass da ein paar Leute erst irgendwie, dass denen teilweise 1-2 Tage oder sogar am gleichen Abend der Verleihung Bescheid gesagt wird, Digga, such dir mal einen Anzug, schmeiß dir mal ein Smoking an, weil
könnte sein,
dass du heute nominiert wirst für einen Oscar.
Wie witzig, ey.
Ja. Also es war damals von wegen nicht so offiziell eingeladen, sondern teilweise schon so kurz vor Hosenknopf entschieden.
Mhm. Ja. Jetzt war das auch der erste Film von Fox, wo ein Soundtrack mitproduziert wurde. Und zwar also auf dem Film mitproduziert. Du hast bis damals ja, hattest du immer eine musikalische Begleitung im Kino, die aber selten vorgegeben war in Form von irgendwelchen Noten oder Partituren.
Sowas hier.
Genau. Durfte also jeder selbst entscheiden und jetzt hat dieser Film aber dieses neue Fox Movietone System eingeführt, wo eben ein komponierter Score mit auf den Film aufgenommen wurde. Und der ist damit im Grunde der erste seiner Art. Da kann man jetzt so ein bisschen, es gibt ja viele, die sagen halt, weil der erste Film, wo gesprochen wurde, ist der Jazzsinger. Und dieser Film hatte aber irgendwie knapp 2 Wochen vorher, glaube ich, Premiere. Ja, der war am 23. September 27 und Jazzsinger war 6. Oktober 27. Deswegen kann man genau genommen eben sagen, dass dieser Film hier der erste mit einer eigenen Tonspur ist. Und das war halt ein bisschen ein größerer Deal, ne? Weil Fox damit eben so dieses neue System, Soundsystem rausgebracht hat. Ja, und dann eben das mit den Rückprojektionen habe ich schon erzählt. Und dann, ach ja, musikalisch an einer Stelle echt sehr interessant. Ich weiß nicht, ob euch der Funeral March of a Marionette was sagt. Aber wenn ihr das hört, wisst ihr das sofort. Eigentlich hätte ich samplen müssen, das Scheiß habe ich nicht dran gedacht. Weil Hitchcock hat das auch wiederverwendet. Ihr kennt das sofort, wenn ihr das hört.
Okay.
Das ist ein sehr bekanntes Stück. Und das ist eben hier Teil des Scores gewesen. Ja, und das ist rein filmhistorisch echt ein abgefahrenes Ding. Deswegen, ich konnte das sehr gut gucken und das ist eben wirklich beeindruckend. Jetzt ist es aber natürlich so, dass der mich emotional nicht gepackt hat oder so, ne? Weil du guckst dir hier eben fast 2 Stunden Stummfilm an. Und das ist, wie gesagt, auch wenn die Musik cool ist und so, aber das ist halt einfach auf dem Papier meistens schon was mich nicht krass flasht, so, weißt du? Also wie jetzt beim Kabinett des Dr. Caligari, den fand ich nach wie vor sehr flashig. Mhm. Und ich finde, der hat auch definitiv seine Wirkung, obwohl es ein Stummfilm ist. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es eine große Zielgruppe gibt, die bei diesem Film hier emotional investiert ist. Bei mir hat es halt nicht funktioniert, weil der schon, das ist wie gesagt alles sehr viel Drama und alles ziemlich drüber. Aber definitiv ein guter Film. Also das ist schon sehenswert. Allein eben wegen dieser Kameraarbeit, was die hier machen, das ist stellenweise wirklich beeindruckend, weil die halt auch zum Teil so ansatzweise Kamerafahrten haben und so, wo ich mich dann halt auch gefragt habe, so alle in der Zeit, das muss alles wahnsinnig, also ich habe dann so ein paar Stills gesehen vom Set und das ist schon cool, ey. Die haben da echt so Rampen gebaut, wo die dann so mit was Dolly-ähnlichem schon lang gefahren sind mit der Kamera. Also das zu der Zeit, das ist alles in allem halt echt beeindruckend. Aber eben, so rein inhaltlich, ne, ist es jetzt nicht so, dass ich sage, das wird mein neuer Herzfilm. Aber wirklich, wirklich ein guter Film. Mhm.
Kennst du den denn, Otto?
Ja, ich kenne ihn leider. Das ist lang her. Nein. Ich kenne ihn, Punkt. Leider ist es lang her. Ah. Ich habe den zum Studium gesehen, nämlich wirklich eben in einer Vorlesung. Mhm.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Ich kann mich erinnern, einerseits, dass ich wahnsinnig begeistert war, wie sehr mich der noch immer berührt. Andererseits gibt es wenigen Menschen, denen ich bei Filmgeschmack so wenig traue wie mir mit 18 oder 19. Also ist so. Also da gibt es oft so gegensätzliche Meinungen von mir selbst aus der Zeit. Deswegen traue ich mich da jetzt nicht zu sagen, ja, ist schon ein super Film. Ich glaube, der hat nach wie vor seine Berechtigung, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass das, was Lee sagt, alles zutrifft. Also ich weiß jetzt nicht, ob das bei dir so ist, Lee, ob dich das nicht berührt, weil der Schauspielstil einfach ein larger than life und halt ein anderer war, ein sehr theatralischer. Oder ob dir die Story an sich zu melodramatisch war. Das habe ich nicht ganz rausgehört.
Ja, das war hier schon eine Kombination von beidem. Eine
Kombination.
Ja, okay. Weil, also wie gesagt, es hat jetzt ist gar nicht lange her, dass ich mir das Kabinett des Dr. Caligari nochmal angeguckt habe und bei dem hat es tatsächlich immer noch funktioniert. Ja. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich da irgendwie an der Stuhlkante sitze und denke, oh, wie spannend, aber es ist trotzdem, der kreiert eine Stimmung durch dieses ganze surreale Setting, was so geil zusammen funktioniert und aufgeht, dass mich das schon immer noch wahnsinnig beeindruckt und mitnimmt. Der ist natürlich auch eine ganze Ecke kürzer, ne? Und hier war es schon so, dass ich schon dachte so, oh Leute, ey, okay, jetzt sind wir irgendwie noch nicht mal in der Hälfte des Films und eigentlich ist die Handlung schon auserzählt und dann gibt's aber nochmal Drama, Drama, Drama und deswegen ist es hier schon eher so, dass ich das wirklich ausschließlich aus so einer handwerklich filmhistorischen Sicht halt gut finde. Mhm. Ne? Das ist jetzt nichts, was mir nahe geht oder wo ich sage, muss ich sofort wiedersehen. Mhm.
Allerdings, was Otto gerade gesagt hat, so, dass man sein filmisches 18-jähriges Ich nochmal irgendwie in Frage stellt, das haben wir, glaube ich, alle, oder?
Ja, ja, voll.
Dass klar. Wir manche Filme sehen, die wir damals mega fanden und gucken uns die 20 Jahre später an und denken so, oh, okay.
Ey, das ging mir mit Hotshots so. dass ich, als ich dann mal vor ein, zwei Jahren Hotshots gesehen habe, den ich früher halt, ey, Alter, den hätte ich aufs Blut verteidigt, Alter. Ich habe den so gefeiert. Und dann dachte ich mir jetzt neulich so, okay, Alter, was fandst du denn so geil daran? Ey, das ist eigentlich schon ein grober Schrott. Ja. Aber ja.
Aber umgekehrt hat auch, was du über Crash gesagt hast mit Kronberg, den ich mit 20 irgendwie mit drei Jungs irgendwie gesehen habe, als wir den aus der Videothek geholt haben.
Den wirst du heute ganz anders
sehen. Und heute ganz anders den wahrscheinlich sehen würde, wenn ich mir den angucken würde.
Zweifelsohne, ja.
Das ist, funktioniert.
Kennst du den eigentlich, Otto?
Crash? Ja, klar kenne ich Hotshots.
Nein, nein, Crash von Cronenberg.
Ja, ist leider, also wirklich leider, weil Cronenberg ist so ein, also ein Blindspot bei mir. Und nicht, weil ich irgendwelche Vorbehalte hätte, überhaupt nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe da ein paar schon liegen, die bald nachgeholt werden müssen. Das Komische, ich glaube, die ersten Cronenbergs, die ich kenne, sind seine Nullerjahre, Zehnerjahre, aber alles, was so das große Body-Horror-Oeuvre aus den 80ern von ihm ist.
Dead Ringers und so.
Genau, genau. Das kenne ich nicht. Die 90er Existenz, glaube ich, habe ich mal gesehen.
Der ist super.
Habe ich sehr gut in Erinnerung, aber ja, weiß ich nicht, ob ich stoned war oder zu einer Phase, wo ich mir halt, wo ich mir halt fünf Filme am Tag reingezogen habe und vieles verloren gegangen ist.
Das heißt, du hast Crash nicht gesehen, habe ich richtig verstanden?
Richtig, genau. Okay. Also ich habe Crash nicht gesehen und ja. Einer von vielen Filmen, die ich nachholen muss.
Hast du denn jetzt Titan gesehen?
Ja.
Okay. Fandst du gut?
Ich fand ihn.
Er spürt eine Falle.
Nein, ich fand ihn gut. Das Problem ist, ich war mit einem klassischen Festivalpublikum dort. Das war ein paar Wochen nach. Naja, okay, das ist übertrieben. Ein paar Monate nach Cannes. Aber natürlich waren alle hyped. Und ein paar haben ihn schon gesehen und haben ihn sich dort nochmal angeschaut, zum zweiten und dritten Mal, und sind rausgegangen und haben gesagt, er ist noch besser.
Wow. Okay.
Und ich habe mir gedacht, ja, war eh gut. Und das tut mir wahnsinnig leid, weil in Wahrheit hätte ich es lieber, dass ich so einen Film hasse und dann total heftig diskutiere, aber ich bin halt daneben gestanden und habe mir gedacht, ja, leider habe ich das Erlebnis nicht so wie ihr alle. Ich fand ihn einfach gut.
Ja, ist auch ein guter Film. Für mich ist er halt nicht so wahnsinnig rund, aber den habe ich tatsächlich eben nochmal in einem anderen Licht gesehen, als ich dann Crash gesehen habe.
Ja.
Weil da gibt es auf jeden Fall Parallelen. Das ist schon heftig. Mhm.
Ja. Ja, klar, der ist auch immer zitiert worden bei dem ganzen Feuilleton. Immer wenn sind die beiden Filme in einem Atemzug genannt worden.
Ja, klar. Ja, ist naheliegend. Okay, nochmal kurz zurück zu Sunrise. Ursprünglich wollte Murnau für seine weibliche Hauptrolle eine deutsche Schauspielerin, Camilla Horn, mit der er schon Faust gedreht hatte, 26, und mit der eben gute Erfahrungen hatte in der Zusammenarbeit. Jetzt war die aber bei der UFA unter Vertrag. Und die haben die da nicht rausgelassen. Das ist schon mies, wenn du überlegst, dass es für die Rolle dann halt für Janet Gaynor den Oscar gab.
Also ist das Vertragssystem damals gewesen, das Studiosystem.
Ja, klar, bis bei den Studios unter Vertrag. Ja. Aber jetzt die UFA, Alter, was für Wichser.
Na gut. Sag mal.
Da hätten sie schon mal hergeben können für den Film, oder?
Ja, andere klar. Zeiten.
Ja.
Klar hätten sie, ja.
Naja. Ja, gut. So viel dazu. Ist ab 6 Jahren freigegeben.
Das cool. Kann ich gucken.
Ja. Aber witzigerweise ging diese ganze Rechnung von Fox und seinen Studios nicht auf, ne? Also der Film war tatsächlich finanziell dann Flop.
Oh ja?
Ja. Mhm. Der hat gerade mal 120.000 eingespielt. Also das hat nicht funktioniert. Und deswegen waren die Studios dann eben bei den zwei Filmen, die danach noch kamen, für die er vertraglich verpflichtet war, da haben die dann sehr viel mehr Einfluss genommen. Mhm. Weil hier hieß es halt echt noch so, freie Hand, kannst du machen, was du willst. Und bei den nächsten Filmen haben sie dann schon geguckt, dass sie ihre Kohle auch wieder reinkriegen.
Man darf ja die
Welche
Inflation
waren die nächsten zwei?
Boah, das müsste ich jetzt
nachgucken. Also, wenn das
ist ja eine Lieffrage hier, die er stellt.
Ja, total, heute. Ja, ja.
Clever. Außer nichts.
Oh Gott, bitte recht dich dann nicht.
Nee, das macht gestern noch. Alles gut. Dann sage ich was zu den Punkten. Die sind nämlich beeindruckend. Ich denke, deswegen ist er auch auf diesem Poster drauf. Mhm. 8,1 gibt es auf IMDb. Kein Metascore. Auf Rotten Tomatoes gibt es von der Kritik 9 von 10. Das sind 98% Empfehlung. Und vom Publikum 4,4 von 5. Auf Letterboxd ist er bei einer 4,2. Das ist also schon alles extrem weit oben.
Sehr gut.
So, und jetzt darf Otto den ersten Tipp abgeben.
Bist du jetzt Quiz erprobt?
Naja, Ja, aber es ist mir ja schon richtig unangenehm. Ich muss dann immer fragen, wie ist nochmal euer Punktesystem, in Halbschritten oder in...
Ja,
in,
ja. Ja. 1 bis 10 halbe Schritte.
Geben
ja,
auch
ja,
halbe
ja,
Punkte.
Ja, 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 ja,
6, kam denn, also du darfst auch nochmal nachfragen, falls da irgendwas unklar ist, ne? So, ich weiß nicht, ob das rauskam, wie gut ich den fand oder so.
Ich glaube 6,5. Das, was ich jetzt rausgehört habe.
Okay.
Lee gibt 6,5. Das ist mein letztes Wort.
Dein letztes Wort, das halte ich für etwas pessimistisch. Ich tippe auf eine 8.
Ich bin froh, dass du wieder in der Spur bist, Gess. Eine 8 ist richtig. Minus 1,5 für Otto hier.
Okay.
Es läuft wieder.
Gess. So pessimistisch waren auch wieder nicht.
Ja, 8 Punkte, weil das ist halt wirklich, also wie gesagt, handwerklich ist das schon ein sehr beeindruckendes Ding hier.
Ja. Otto, du weißt, was passiert, wenn du gewinnst, das Punkteraten, ja? Du darfst ein Jahr die Bewegtbildbanausen moderieren. Du darfst aussuchen, wer von uns beiden ein Jahr raus ist praktisch und dann für denjenigen moderieren, ein Jahr lang. Das ist deine Belohnung, wenn du heute das Punkteraten
gewinnst. Ich dachte, das passiert, wenn ich verliere. Das hört sich nach der Bestrafung an.
Stimmt auch wieder, ja. Das wäre eher. Stimmt. Ach, deswegen hast du so mit Absicht daneben geraten.
Danke.
Ich dachte, das ist der Preis, wenn man verliert.
Nein, also deswegen Bestrafung, weil ich weiß ja, wie viele Stunden in der Woche ihr da reinsteckt. Also.
Ja.
Keine Chance.
Ja, ich habe mal neulich Lies WhatsApp-Nachricht rausgesucht, wo er mich gefragt hat, ob ich nicht Bock habe, einen Podcast zu machen. Und ich meinte zu ihm, ist ganz zeitaufwendig. Und er sagt, ach, 1-2 Stunden die Woche kriegen wir das schon hin, wenn man es gut organisiert. Süß. Ah, mich schön veräppelt. Ja,
aber wirklich, ich war so naiv.
Ja, und mein Leben ist seitdem hier Podcast, aber gut.
Ja, aber das haben wir eben auch an dem Bash gesehen. So, wir haben immer irgendwie so eine vermeintlich zündende Idee und die ufert dann völlig aus.
Ja, das war, wir sind größenwahnsinnig ohne Ende.
Ja.
Okay, dann würde ich sagen, gehen wir knapp 90 Jahre später in die Zukunft und reden wir Green Room.
Ja, Mann.
Schöner Sprung.
Ja.
2015 ist der Film her. Ist ab 18 freigegeben und den haben wir Dennis zu verdanken.
Mhm.
Der ist ja in jeder Episode, Alter, Dennis. Nachher, The Opera ist ja auch von Dennis. Der ja. muss uns bezahlen, so oft, wie wir seine Filme rezensieren. Ach so, macht er ja.
Tut er ja.
Na gut.
Ja, liebe Grüße an Dennis. Ich habe den sehr gerne nochmal geguckt.
Ja. Jetzt habe ich mal nachgeholt.
Ja, wer will erzählen, worum es hier geht? Ist ja relativ easy eigentlich.
Ja, mache ich gerne, solange ich dann nicht Opera erzählen muss.
Nee.
Es geht um eine, also er spielt in der Gegenwart. 2016, habt ihr gesagt, ist der Film rausgekommen, wenn ich das 15. richtig in Erinnerung habe. 2015?
Mhm. Ja.
Okay. Ah ja, stimmt. Passt natürlich. 2015 ist er rausgekommen. Er spielt in der Gegenwart eine Band, die an der Westküste angeschwemmt ist und eine Tour halt gemacht hat. Jetzt nicht Tour im Sinne von U2, sondern eher im Sinne von ein Lokal zum nächsten und sich das Spritgeld damit abstottern, mit dem, was man für einen Gig bekommt. Ich glaube, die sind im Bereich Hardcore-Punk unterwegs. Mhm. Und ja, haben keine Kohle mehr, um nach Hause zu kommen, was auf der anderen Seite des Landes ist, weil sie sind in Oregon und müssen zurück nach Washington D.C., wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Nehmen also einen relativ dubiosen Auftrag entgegen. Es handelt sich nämlich um einen Gig bei Glatzen im tiefsten Oregon-Wald. Sie sagen, kein Problem, die Kohle stimmt, es sind $350, das reicht mal fürs Erste. Und sie gehen in dieses Etablissement und machen sich auf Nazi-Scheiße halt gefasst und richtig. Gehen auf die Bühne und einer sagt halt mutig, wir spielen jetzt unser heftigst politisches Set hier, was sie auch machen. Und sie punkten aber trotzdem durch super Mucke halt. Also ich meine, die kommen dort nach der zweiten Nummer trotzdem irgendwie an. Zurück im Green Room, beziehungsweise nicht zurück im Green Room, stehen sie vor einer verschlossenen Tür. Ihr Equipment ist draußen. Die Leute sagen ihnen dort, ihr müsst raus. Super, hier ist eure Kohle. Man sieht sich. Und natürlich haben sie ein Handy vergessen oder was auch immer es war, Ladegerät. Gehen zurück und leider hätten sie das nicht sehen sollen, was sie gesehen haben, nämlich eine Leiche am Boden des Green Room. Green Room, für die es nicht klar ist, ist Backstage-Bereich bei uns. Mhm. Also
ja, genau. Das ist der Raum, in dem Künstler chillen, bevor sie auf die Bühnen müssen.
Korrekt.
Oder danach. Ja. Gibt es in der Regel eigentlich immer was zu essen. Das ist eigentlich ganz nett.
Absolut. Aber ja.
Ja, ist hier ein bisschen runtergekommener Green Room.
Genau, bei den Punks ist das Catering eher verhalten.
Genau. Warmes Bier, glaube ich, ist sonst so
ja.
Die Ausstattung. Ja, die Betreiber stellen schnell fest, die haben zu viel gesehen, die kommen hier nicht mehr raus. Und das ist in Wahrheit der Inhalt. Man verschanzt sich, man versucht rauszukommen, man versucht sich rauszureden, man versucht sich rauszustrategieren. Was rede ich da?
Vielleicht sagt man das in Österreich.
Ja, verkaufst du einfach als Dialekt.
Genau, euch kann ich alles erzählen. Ja, das sagt man ja. So in Österreich.
Gekauft.
Ja, versucht irgendwie rauszukommen. Und das ist in Wahrheit der Inhalt. Ich weiß nicht, wie viel wir spoilen. Wir haben ihn alle gesehen, also reden wir einfach drüber, oder?
Also so, also bis hierhin ist Handlung erstmal fein. Wenn ihr wollt, können wir auch gerne die Spoiler-Triangel ertönen lassen und dann alles weiter erzählen. Aber im Grunde genommen geht es nur darum, dass sie versuchen, die Zeugen halt zu eliminieren und sich draußen zusammenrotten, die Nazis.
Ja, ich glaube, man kann schon auch noch verraten, weil das jetzt steht hier genremäßig Horror und Thriller drauf und ist ab 18 freigegeben. Also ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass es hier ein paar Tote geben wird.
Mhm.
Auf welcher Seite?
Gab es ja schon.
Sei jetzt mal dahingestellt. Ja, im Verlaufe des Films gibt es noch mehr
Tote. Aber ich finde es gut, dass Otto nochmal klargestellt hat, dass es sich bei den Glatzen um Nazis handelt, weil sonst hätte es auch die Wir quatschen über Filme Moderatorenriege sein können. Von denen reden wir nicht, sondern wir reden halt wirklich vom bösen Nazi.
Genau.
Nazi-Kumpels.
Ja. Nazi Scum Die. Oder wie heißt der erste Song, den sie performen?
Ja, der ist von Dead Kennedys.
Hieß der nicht so?
Irgendwie sowas, ja. Mhm.
Ja, was das betrifft, müsst ihr mir aushelfen, weil das ist nicht wirklich ein Genre, bei dem ich daheim bin. Oder in dem ich daheim bin.
Okay.
Ja, ist Guess-Experte.
Der Regisseur von dem Film hat, glaube ich, so ein Background. Also, er war in einer Hardcore-Band, wenn ich das richtig verstanden habe, in seiner Jugend.
Mhm.
Und ich glaube, das ist so einer der zwei Aspekte des Films. Also, ich meine, es ist ein Horrorfilm, wie ihr schon gesagt habt, und es ist auch ein klassischer Genrefilm und er bedient sich dieser Mechanismen auch. Und das ist, also ja, meisterlich gespielt, möchte ich jetzt fast sagen. Also der weiß schon, wie man einen Horrorfilm inszeniert, aber das ist jetzt nicht unbedingt das, was ihn hervorhebt. Für mich. Es ärgert mich ein bisschen, dass ich ihn jetzt erst gesehen habe. Also ich meine, man kann ihn immer nachholen, aber mit fünf Jahren Abstand weiß man erst, was das für ein Zeitdokument ist. Der ist genau zur richtigen Zeit rausgekommen, um über die Spaltung in unserer Gesellschaft zu erzählen, die in Amerika stattgefunden hat, beziehungsweise initiiert wurde und genauso in Europa stattgefunden hat. Also gerade wir hier reden zwei unmittelbar betroffenen Ländern. Das hat alles 2015 quasi begonnen. Wir haben das Überthema Amerika natürlich, gespalten in rechts und links, aber ich glaube trotzdem, dass ich sehr viel mitnehmen konnte als Europäer. Filmpremiere war, glaube ich, im Mai 2016. Die Trump-Campaign hat angefangen 2016, Flüchtlingskrise September 2015. Mhm. Also das spielt alles schon ein bisschen mit. Und ich finde es wahnsinnig bedrückend, den Film zu sehen, mit dem Wissen im Hinterkopf. Ich weiß nicht, ob das so vollkommen klar war damals oder wie das damals war im Kino. Das kann ich leider nicht nachvollziehen. Jetzt wirkt es beinahe historisch, also historisch genau richtig. So wie der ein oder andere Spike Lee-Film. Und der andere Aspekt ist ganz einfach die Musikszene, die unheimlich großartig getroffen ist. Ich habe Hardcore nie gespielt, aber ich war in einer Band und ich weiß, wie es ist, sich wirklich betteln zu müssen um Auftritte. Da geht es jetzt gar nicht darum, dass man das Benzingeld irgendwie abstottern muss, sondern du willst halt spielen. Du hast in deinem Hinterkopf, auch wenn du 16 bist, irgendwann stehe ich auf den großen Bühnen, aber bis dahin muss ich halt in jeder Kaschemme spielen und will das auch. Und das ist mir egal, ob da zwei Leute oder vier Leute stehen. Und es ist mir vor allem egal, ob da meine Tante oder Nazi-Glatzen stehen. Ich will Musik machen und ich muss Musik machen. Und ich weiß nicht, das kann man natürlich jetzt sagen, dass das der Film romantisiert. Ich finde überhaupt nicht. Also du hast den ganzen Schmutz dabei, du hast die ganze Zurückweisung dabei. Diese Szenen, wo die ankommen im Wald bei dem bei der, weiß nicht, wie ich es nennen soll, es ist ja keine Bar, es ist halt so ein Clubhaus, Schuppen, wo, ja. Genau. Mhm. Ich muss kein Punk sein und die müssen keine Nazis sein und trotzdem habe ich das schon 100-mal erlebt, dieses, eine Band kommt in einen Bereich, der deren Zuhause ist und dringt da ein. Und das ist, ich hab wirklich oft erlebt, wie einen der Tonmeister halt schief anschaut, weil man irgendein Kabel falsch angreift oder weil man sich irgendwo hinstellt, wo er es nicht gern hat. Mhm. Ich finde, das sind so Kleinigkeiten, die wahnsinnig gut getroffen wurden. Das einfach nur über Blicke, nicht über stelle ich da nicht hin, sondern Handgriffe, wie Dinge eingeräumt werden, wie sie ausgeräumt werden. Ich fand, das war eine Kleinigkeit vielleicht im Film, aber 1A eingefangen. Mhm. Also wirklich von Rückkoppelung über Mikros, die dann auch ein wichtiger Teil der Handlung sind, bis hin zum, wie der Boden von dem Van aussieht. Ich meine, das war alles, ich will jetzt nicht sagen, 1A recherchiert. Natürlich ist es super von der Ausstattung, aber du merkst halt richtig, dass das Teil seines Lebens war, eine lange Zeit. Mhm. Und er hat es wirklich einwandfrei eingefangen. Also das sind die zwei Sachen, diese zwei Universen, die da aufeinandertreffen, perfekt eingefangen hat.
Du meinst diese zwei Welten in Form von dem musikalischen und dem politischen?
Richtig, okay. Genau das.
Mhm. Ja, ich fand auch die Anfangseinstellung schon super, weil du siehst dieses Maisfeld, wo die halt drin parken und dann alle eingeschlafen sind und das Licht läuft praktisch noch und die Batterie ist halt leer, weil die hat besoffen am Steuer eingeschlossen.
Auto, genau, oder?
Du riechst dieses Auto, wie es da... Ja. Wie es da abgeht, das ist schon dieses Punk-Leben.
Ja, es ist witzig, das ist vielleicht tatsächlich das wegen der zweiten Sichtung, weil ich finde das Setting auch cool, aber ich finde das eben nicht so tiefgründig, wie Otto jetzt das darstellt, weil ich finde, es ist eben tatsächlich nur Setting.
Nein, aber was, und, also entschuldige, das, ja, nein, ich mag dich nicht unterbrechen, Blödsinn.
Nee, was willst du sagen, hau raus.
Ich finde, das ist deswegen wichtig, das Setting, weil, das, was ich vorher ansprechen wollte mit diesen, mit dem, nicht mit den Lebensumständen, aber mit den Strukturen, die da schon vorhanden sind. Ich finde, das ist gut, dass er das Musikalische und das Politische gegenüberstellt, weil beides hat so seine kulturellen Codes. Und
ja, aber ich finde, die kommen hier aber eben nicht besonders gut zum Einsatz. Also beziehungsweise wird gar nicht groß thematisiert und ich finde, es ist eine Gratwanderung, ne? Weil einerseits ist es cool, dass da nicht groß drauf eingegangen wird, aber dann ist es eben, finde ich, halt auch wieder nur das Setting, was sich natürlich anbietet, so. Das macht es nicht schlecht, aber dass du halt quasi unterm Strich hast du trotzdem so gut gegen böse, halt Punks gegen Nazis. Und die Tatsache, dass die einen Punks sind und die anderen Nazis, spielt aber halt ansonsten keine Rolle mehr. Weißt du, das wäre so jetzt hier so, das Nazitum wird jetzt auch nicht groß. Dafür kriegst du an der einen Stelle mal kurz die Nummer mit den roten Schnürsenkeln so am Rande mit, aber das war's dann auch schon fast. Oder dass sie halt ein bisschen so eine Hierarchie haben in ihrem Club. Aber ansonsten könnte es irgendeine andere Gang sein, so. Ansonsten spielt es keine große Rolle, dass das Nazis sind.
Und das aber das finde ich auch gut. Also wie gesagt, ich sage jetzt nicht gut gegen, also das Gut gegen Böse finde ich erstens mal nicht, weil ich glaube nicht, dass die ein Großteil der Band wahnsinnig sympathisch dargestellt wird. Und ich
handlungsmäßig ist so, dass die in eine Situation geschmissen werden, wo sie eigentlich nichts dafür können und dann werden sie plötzlich sehr stark bedroht. Also sie sind schon erstmal so die Opfer in dem Szenario und damit halt sowas wie die Guten, das meine ich. Also weißt du, dass du hier die Bedrohung in Form von Nazis hast, da finde ich, spielt es halt keine wirklich übergeordnete Rolle, dass das Nazis sind. Das könnten eben auch sonst was sein.
Das sehe ich halt anders, weil ich finde, dass diese Punk-Attitüde auf der Bühne, in dem Moment, wenn er halt anfängt, diesen Song zu schmettern, obwohl sie ihm gesagt haben, versuch mal nicht in die politische Richtung zu gehen, weil da sind diese Gesellen, da sollt ihr ein bisschen vorsichtig sein, bleibt mal neutral.
Ja.
Ja.
Und das ist so diese typische Punk-Attitüde, dass er sagt, okay, fickt euch alle und wenn ihr mich jetzt mit Flaschen bewerft, ich singe jetzt genau den Song, den ich nicht singen soll.
Ja, aber das könnten auch irgendwelche Millennials sein oder sonst was. Das
aber dadurch hast du doch diese bedrohliche Stimmung, dass die Rechten alle in dem Publikum sitzen und die gerade irgendwie so ein Fuck-Nazi-Song
haben. Ja, ja, aber das meine ich ja. Das ist halt diese Gegenüberstellung, die du hier hast, in Form jetzt eben von Politik und Musik.
Ja.
Und das ist aber halt das Grundsetting, was du hast. Da wird ansonsten, spielt das keine größere Rolle mehr, weißt du, ich meine?
Ja, aber das passiert ist halt alles nur, damit in 10 Minuten. Was willst du denn da noch alles reinpacken? Ich finde, das ist schon ziemlich dicht. Also auch wie Guess jetzt richtig sagt, die du jetzt als Opfer und böse gut bezeichnest, sind die, die es ein bisschen herausfordern, und die Bösen sind, haben sich das Konzert bis zum Schluss angeschaut. Ich meine, klar fliegt die eine oder andere Flasche, aber die Gefahr geht ja nicht von denen aus, weil die einen Verpisst euch Nazi-Song singen. Also es geht niemand auf die Bühne mit einem Messer und sagt so, ihr seid hier falsch. Im Gegenteil, ab dem zweiten Song schunkeln alle mit und lassen sich auf die Musik ein.
Und deswegen, das meine ich ja, weil in dem Moment, wo es halt, wo die Tote finden, ist klar, okay, die dürfen hier nicht raus, weil die haben zu viel gesehen. Und dabei ist es völlig egal, ob das jetzt Nazis sind oder sonst was. In dem Zeitpunkt, wo es nur noch darum geht, da lebend rauszukommen, sind diese ganzen musikalischen, politischen Themen, die finden da nicht mehr statt. Und das ist auch irgendwo okay. Ich sag nur deswegen, ich finde, für mich hat es nicht diesen musikalisch-politischen Tiefgang, der so rüberkommt bei dem, was du erzählst. Ist aber jetzt halt ein subjektives Ding. Deswegen sage ich ja, vielleicht ist das, weil ich den jetzt das zweite Mal gesehen habe, keine Ahnung.
Aber ich finde, es schwingt halt immer ein bisschen mit, auch dass sie ihn verarscht, so dass sie zu Anton Yelchin halt sagt in dem Moment so, ja, ich kann ja auch erzählen, dass du Jude bist, so, weißt du, um ihn so zu provozieren, um ihn zu verarschen und so. Das sind so alles Momente, wo du denkst, okay, die sind schon hier in der Höhle des Löwen, so, weißt du, diese...
Ja, yeah, das zweifelsohne.
Und gleichzeitig haben die diese Fickt-euch-Attitüde, so fuck all of you, so halt typisch Punk. Und das sind so, also es sind so alles Momente, wo du denkst, okay, das ist keine gute Idee, aber du kannst nachvollziehen, weil du gerade einen Punk einem Nazi gegenüber sitzt, so wie die reagieren.
Das sage ich ja, das funktioniert auch. Die Stimmung, die da kreiert wird, und da bin ich voll bei euch, die ist vom ersten Moment an da. Also schon, ne, wenn die da auf das Gelände fahren, bei diesem Clubhaus, da denkst du schon so, okay, fuck, das ist keine gute Idee, dort zu spielen. Ja, so, ne? Ja, das merkst du schon, bevor irgendwas passiert ist. Und das kriegt der Film auf jeden Fall super hin. Mhm. Ich sage ja auch, stimmungsmäßig und das, was dann da passiert, das ist ja auch ein guter Film. Ich finde halt nur, für mich ist es eben, sind die Schwächen halt so, klar, im dritten Akt dann sowieso. Aber wenn ich da was kritisieren will, dann eben, dass ich halt finde, dass es ein relativ oberflächliches Setting ist, erstmal so.
Okay.
Aber jetzt kommt natürlich erschwerend hinzu, dass das ist ja die Sorte Horrorfilm, die mir eigentlich erstmal nicht so wahnsinnig viel gibt. Ne? Weil du hast ja halt diese Prämisse, dass die dann zu den Gejagten werden. Und dann geht es ums Überleben. Und dabei wird dann halt gemetzelt. So, das ist die Sorte Horrorfilm, wo es eben eher um so Schock- oder Schreckmomente geht in Form von Blut. Was ich meine? Weil ansonsten, also mehr erzählt er ja nicht.
Ich finde diesen Horroraspekt hier gar nicht so groß in dem Film. Ich finde es immer komisch, wenn so eine Filme als Horrorfilme bezeichnet werden. Für mich ist es eben nicht dieser klassische Horrorfilm, sondern...
Aber es ist sehr klassisch.
Warum er für mich auch überhaupt kein Horrorfilm ist, ist, weil er... Also ich weiß jetzt nicht, welche Horrorfilme du...
Nein, jetzt hängt euch nicht so an dem Horror-Ding auf.
Guck mal, für mich...
Es ist sehr klassisch auf jeden Fall mal ein Thriller, weil ich habe tatsächlich vor ein paar Tagen gelernt, dass laut Definition ein Thriller dann ein Thriller ist, wenn die Hauptfigur oder Figuren jetzt in dem Fall irgendwann selber zu den Gejagten werden.
Ach so, ja gut, das trifft so.
Eben. So, und damit ist das eben sehr klassisch ein Thriller. Und als solcher funktioniert er ja auch. Aber eben, ich finde das, was den Film halt ausmacht, ist eben diese bedrohliche Anspannung, die du die ganze Zeit über hast. Und das ist eben an sich jetzt erstmal vom Genre her halt die Sorte Film, die mir nicht besonders viel gibt. Weil es dann eben nur darum geht, die ganze Zeit angespannt zu sein in der Hoffnung, dass die da irgendwie rauskommen. Das ist jetzt erstmal so als Genre halt nicht so wahnsinnig meins. Und dafür funktioniert er für mich aber eben extrem gut. Weil zumindest eben die ersten zwei Drittel finde ich sehr dynamisch und abwechslungsreich. Und dann hat er aber für mich wirklich so ein paar Schwächen, weil ich gerade im Hinblick auf, wir sind eine Band und so, ich vermisse da auch so ein bisschen die Loyalität. Ab einem gewissen Zeitpunkt scheißt ja quasi jeder auf den anderen. Mehr oder weniger.
Das ist, glaube ich, realistisch in dem Moment. Ich finde diesen Film unheimlich immersiv, weil der so nüchtern ist in diesen gewaltbereiten Momenten.
Ja, ja.
Und wenn du siehst, dass einer gerade irgendwie von einem Kampfhund irgendwie angegriffen wird und dem in die Kehle gebissen wird, dass du daneben sitzt und sagst, ja, das ist mein Kumpel, ich versuche den zu retten. Das ist wieder Hollywood. Hier ergreifen die halt die Flucht und sagen so, ja, ist mein Kumpel, aber ich versuche gerade mein Leben zu retten.
Ja.
Das sind so Momente,
und
wo ich sage,
wiederum, das,
ist ja nicht so
das fand ich aber halt auch sehr typisch Hollywood, gerade jetzt bei der zweiten Sichtung halt, Weil im Grunde ist es dann wirklich so ein Abspielen von, okay, womit können wir die noch angreifen? So, weißt du, wir haben jetzt irgendwelche Stichwaffen, Messer, da müssen noch die Hunde eingesetzt werden, irgendwann kommen auch noch Schusswaffen zum Einsatz und so. Und es ist halt echt so ein, okay, wie können wir noch irgendwie jemanden halt hässlich draufgehen lassen? Und das
ja,
ist,
aber ich, ja. Ich weiß nicht, ich finde nicht, dass sie, also ich finde, dass die Wahl der Waffen, die auch die du jetzt aufgezählt hast, total schlüssig mit dem Inhalt sind, weil sie ja auch sagen, ihr könnt die Waffe gern haben, weil sie, also weil die andere Seite, ich glaube, Patrick Stewart haben wir noch gar nicht erwähnt,
keinen Schauspieler erwähnt, ja.
Oberglatzi, der sagt, irgendwann wird die Polizei hier auftauchen und dann dürfen wir hier nicht die sein, die eine Schusswaffe in der Hand gehabt haben. Und es wird quasi genau gezeigt, wie sich zwei Leute als Alibi schon abstechen, um dann später behaupten zu können, es gab eine Messerstecherei. Ja, also, dass die mit Messern hantieren, macht ja absolut Sinn in der Handlung, was es bei vielen Horrorfilmen ja nicht macht. Und auch die Hunde, weil ich meine, ja, Hunde, das kannst du der Polizei erzählen, der ist mir ausgekommen und der hat den Hund provoziert, was soll ich machen? Also ich finde, klar hat es einen Effekt, aber ich finde nicht, dass sie wegen des Effekts eingesetzt werden, diese Waffen.
Ja, das hatte bei mir jetzt einfach wirklich eben so im letzten Akt dann zur Folge, dass ich das Gefühl hatte, je mehr Leute draufgehen, desto unspannender wird das.
Mhm. Also was ich auch mochte, ist so, dass, weil du jetzt auch die Waffen erwähnst, wie wichtig die Pistole in diesem Film ist oder eine Waffe oder die Kugeln, die in der Pistole noch drin sind, wie krass spannend das inszeniert ist, dass es wichtig ist, dass gerade diese eine Pistole da ist. Und in anderen Filmen ist das so inflationär, da denkst du, viel überliegen Waffen rum, du kannst halt schießen ohne eine.
Nee, ich sag ja, das Szenario geht also für mich voll auf. Das hat
vor allem
auch
dieses,
die Spannung.
Dieses Klassische, was man Hollywood-Filmen oft vorwirft oder sich auch drüber lustig macht, greifen die auf und zählen. Und sie zählen, wie viel ist da rausgekommen und wie viel kann noch drin sein. Und der eine Nazi, der sich auskennt mit Waffen, fängt sofort an zu lachen, so, ja, ihr kommt mir jetzt mit, ihr wisst, wie viele Patronen da sind, weil ihr mal einen Bruce Willis-Film gesehen habt. Also, ich finde, das schon hat schon auch, ja, ich mag dieses Tongue-in-Cheek, wie sagt man, so Schalk im Nacken.
Ja.
Aber klar,
das mochte ich auch, auf jeden Fall.
Wenn du natürlich nicht auf Filme magst, wo du, also es ist natürlich ein Film, wo du die ganze Zeit angespannt bist und diese Spannung spürst, aber das ist ja auch so, ist ja auch, dann hat ja ein Thriller alles geschafft, wenn du das spürst. Also, aber wenn du das Gefühl an sich nicht magst und die Filme auch nicht so, die dahinter stecken.
Nee, ich mag halt, also das ist eben das, ist nicht so, dass ich das nicht mag, es ist nur so, wenn das Einzige ist, worum es geht in dem Film, dann ist es mir halt so, gerade bei einer Zweitsichtung, tendenziell ein bisschen wenig.
Okay. Das höre ich tatsächlich zum ersten Mal, weil ich habe es immer so verstanden, dass du Horrorfilme nicht magst, die mit diesen Jumpscares versuchen, dich so die ganze Zeit nur zu erschrecken, dass du jedes Mal zusammenzuckst.
Ja, das auch, eben.
Das Weil das ist ja keiner von der Sorte, wo du zusammenzuckst und wo du Jumpscares hast. Das ist ja nur ein gewalttätiger Thriller mit so einem Kammerspiel-Szenario.
Ja.
Aber gut, dass das auch nicht deins ist, das wusste ich nicht.
Nee, das kam jetzt falsch rüber. Nochmal, ich mochte den Film.
Und ich Aber auch wir gerne haben jetzt etabliert, was ein Thriller ist. Was ist ein Horrorfilm? Nach der Definition.
Ob es da auch eine klassische Definition gibt, bestimmt.
Bestimmt gibt es die, ja. Da müssen wir mal googeln, wie die lautet. Die würde wahrscheinlich auch jeder anders auslegen.
Jetzt ganz blöd. Also und ich habe da schon oft nachgeschaut und mir gedacht, was für ein Blödsinn. Ich orientiere mich oft nach IMDb und also spätestens bei Star Wars scheiden sich, glaube ich, hier 50 Geister. Aber da steht, glaube ich, schon auch Crime und Horror, oder?
Bei Star Wars?
Und Thriller. Ich glaube, es steht beides drin.
Ja gut, wie oft da Mystery steht, obwohl das eigentlich nur ein Liebesdrama ist und so eine Sachen. Also das ist immer schwierig.
Ich glaube, Rom-Com steht nicht dort.
Nee. Aber es definiert ja jeder anders. Also MacGruber ist ja für mich auch ein Horrorfilm. Insofern, das kann man ja nicht wirklich
spezifizieren. Aber ich glaube, bei Crime brauchst du auf jeden Fall Figuren, die in irgendeiner Form ermitteln.
Mhm.
Ja. Wie auch immer. Das ist zweifelsohne ein Thriller hier, Green Room. Wenn auch ein kleiner, ne? 5 Millionen hat er gekostet und leider noch nicht mal das Budget wieder eingespielt, weil ich würde den schon auch echt empfehlen. Also.
Ja, man sollte vielleicht erwähnen an der Stelle, dass Jeremy Saulnier, der Regisseur mit Blue Ruin, vorher einen sehr beachtlichen Erfolg hingelegt hat und auf Festivals sehr, sehr gut ankam mit dem Film. Und deswegen hatte man den auf dem Schirm.
Kennst du den?
Ja.
Ich habe ihn gesehen. Ich muss sagen, ich konnte damit nicht so viel anfangen wie manch andere. Also der ist sehr, sehr gefeiert in Filmkreisen. Hast du ihn gesehen, Otto?
Nein, also für mich war Green Room der erste und ich habe jetzt auch beschlossen, dass ich einiges von ihm nachholen möchte. Und ich möchte jetzt ganz kurz klarstellen, IMDb, ich habe da Blödsinn erzählt, auf IMDb steht Horror und Thriller, also steht nicht Crime.
Mhm. Ah ja. Ja, ermittelt ja auch keiner, die kommen ja nur kurz vorbei.
Ja.
Boys in Blue.
Das stimmt.
Ja, aber Blue Ruin weiß ich nicht. Also ich fand ihn ein bisschen überbewertet, so von dem, was ich gehört habe und als ich ihn dann gesehen habe. Aber der Hauptdarsteller daraus, Macon Blair, der spielt hier auch eine Rolle. Der ist hier im Cast mit drin.
Du hast doch auch True Detective komplett gesehen, ne?
Ja, die dritte Staffel.
Da hat er in der dritten Staffel auch Regie geführt.
Richtig, richtig.
Ah, okay.
Kommen wir zu den Rest der Besetzung, oder?
Ja.
Haben wir noch nicht erwähnt, groß. Anthony Elchin spielt mit.
Den ich sehr mag.
Wo ich mal wieder gesehen habe, was für ein talentierter Bursche er war und was für großartige Filme er hinterlassen hat.
Mhm.
Also er hat schon eine gute Quote bei den Filmen, wo er mitgemacht hat. Ich mag den sehr gerne.
Ja.
Riesentalent. Imogen Poots ist mittlerweile sicher ein Begriff.
Die ich auch sehr mag.
Ja, total. Und die ist zum Beispiel auch sehr wandlungsfähig, weil die habe ich schon gesehen, so weiß mit bunten Kleidern und so als absolutes Strahlemädchen. Und die spielt hier halt so ein düsteres, traumatisiertes Nazi-Girl. So. Mhm. Also,
kennt ihr Kriegerin, den deutschen Film?
Ja, den habe ich gesehen.
Weil das, was Alina Levchin da spielt, ist, finde ich, immer so top-notch, wenn es um so Nazi-Bräute geht.
Ja, die macht das. Die war sehr gut in dem Film, definitiv. Ja. Alia Shawkat, die kennen wir aus Arrested Development.
Ja, die gute Maybe.
Die Maybe, ja, genau.
Ja.
Und,
Maybe Fiunke.
Mhm.
Die Frau Fiunke, ja. Joe Cole spielt mit, den kennen wir aus Gangs of London und Peaky Blinders.
Mhm.
Macon Blair habe ich schon erwähnt, ist der Hauptdarsteller aus Blue Ruin. Und der Patriarch des Ganzen, oder beziehungsweise der Gangleader, ist Patrick Stewart, was ich ziemlich phänomenal besetzt fand. Super. In dem Film, oder?
Ich liebe den ja eh, ne?
Also ja.
Patrick Stewart, könnte ich mir ewig anhören.
Der macht hier schon sehr charismatisch, einen Mega-Job.
Ja.
Als Fadenzieher, der wird ja dann noch dazugerufen, so von wegen, er ist ein bisschen die Kacke am Dampfen und dann kommt er an und sagt so, ey, was habt ihr hier gemacht?
Der Darcy.
Mhm.
Ja,
sehr beeindruckend.
Callum Turner müssen wir auf jeden Fall auch noch erwähnen.
Mhm.
Der ist ja in dem Fantastic Beast Franchise, da spielt er ja den Bruder von Eddie Redmayne. Das ist ja schon auch ein ganz guter Job. Und wen haben wir? Dann haben wir noch einen in der Band, ne, den wir noch nicht erwähnt haben. David W. Thompson, der hier Ted spielt. Scarecrow bei Gotham. Für die, die ihn nicht kennen. Ja, das ist die Band. Muss man sonst noch jemanden erwähnen von der Besetzung? Ich glaube nicht.
Ich bin ein bisschen irritiert, weil...
Weil was?
Scarecrow war der Hauptdarsteller aus...
Na?
Mann, wie hieß der Film denn? Ich weiß nicht, aber ich hab halt Gotham gesehen und Scarecrow, bist du sicher, dass der das war?
War zumindest, habe ich in seinen Credits gelesen. Ich habe ja von Gotham immer noch nur die erste Staffel gesehen.
Okay, mir fällt jetzt der Schauspieler nicht ein, den gespielt hat. Naja, egal.
Von welchem reden wir?
Doch, hier, jetzt? Also Jonathan Crane, Scarecrow, bei Gotham. Der David Thompson. Ja.
Okay, kann sein, dass ich ihn verwechselt habe.
Gucken wir nochmal, wen du gemeint haben könntest. Also bei Gotham. Einmal Cobblepot meintest du bestimmt nicht.
Jetzt sind wir hier blöd am Googeln, komm. Ja. Das ist jetzt hier. Ich kenne ihn auch nicht, deswegen habe ich den auch nicht notiert. Also, aber ich bin der Meinung, dass in Gotham. Hier, Charlie Tahan, Jonathan Crane. Charlie Tahan ist der, den ich als Scarecrow kenne aus Gotham.
Mhm.
Und der hat mitgespielt in diesem Film, den ich ja schon rezensiert habe, den ich sehr, sehr gut fand. Super Dark Times. Das war der Hauptdarsteller aus Super Dark Times. Also den hat man schon mal gesehen, auf jeden Fall. So von einer.
Wie heißt
von Optik, der spielt auch in Ozark. Charlie Tahan. Oder Tahan.
Okay.
Und Charlie Tahan spielt in Gotham Scarecrow, Jonathan Crane.
Ja, aber das können ja nicht zwei Leute bei. Wir sprechen schon von der Serie, ne?
Ja. Ich hab's hier vor mir. Also ich habe seine Filmografie vor mir, da steht er als Scarecrow drin. Deswegen war ich gerade irritiert, dass
er. Ja, das steht halt bei dem. Ja, aber nur 4 Episoden, Alter. Dann muss das irgendein Flashback gewesen sein oder so. Warte mal. Das ist ja weird. Das ist ja echt komisch, oder? Also gut.
Weiß ich nicht. Also ich kannte den nicht, wie gesagt.
Ja, bei The Boys hat er auch mal mitgespielt. Aber
jetzt hängen wir uns.
Ja, hängen brauchen wir uns nicht dran,
wo wir nicht wissen, wo er mitgespielt hat.
Scheißegal. Okay, drauf geschissen. Ja, aber ansonsten müssen wir wirklich niemanden mehr erwähnen, ne, aus dem Cast.
Nö, wenn es nach mir geht, habe ich keinen vergessen. Otto, hast du da noch jemanden, den du lobend erwähnen willst?
Nein, ich bin froh, dass ihr euch das aufgeschrieben habt. Ich hätte sonst keine Ahnung gehabt.
Ja, Patrick Stewart hat sie gemerkt, wenn man fragt,
nein,
wer der Obernazi
also,
ist.
Keine Ahnung, ich kenne sie alle und ein paar hätte ich namentlich hinbekommen, aber ich meine, ich glaube, ich hätte sie nicht einfach so aus dem Gedächtnis aufzählen können. Ich hätte dann gesagt, ja, die Maybe spielt mit und dann spielt der eine aus Star Trek mit und dann spielt der andere aus Star Trek mit, aber aus dem anderen Star Trek.
Solange du beim Movie Trivia Drop mitmachst, solltest du dir merken, wer die ganzen Nazis im Publikum gespielt hat. Weil das kann sein, dass die Frage definitiv kommt von Tom. Also.
Ey, also, Alter, hier, Charlie bei 4 Episoden Scarecrow und der David bei 6 Episoden. Alter, was ist denn das für ein Witz? Na ja, gut. Weiß nicht, du hast.
Also, wir sind jetzt wieder bei einem Thema, ja, was nee, wir abgeschlossen haben.
Es hat mich nicht losgelassen, so, ja. Nein, jetzt aber wirklich.
Okay.
Dann haut mal jemand noch so ein Fazit raus, weil ich habe bei euch noch nicht so richtig rausgehört, wie ihr das wirklich fandet.
Otto, willst du?
In Wahrheit habe ich alles zur Einleitung gesagt. Ich bin weder der, da reden wir wieder über Horror oder Thriller. Ich bin nicht der größte Horror-Fan, aber auch nicht Kenner. Also es gibt wahnsinnig viel neu zu entdecken und ich hab immer ein bisschen Schiss vor den Filmen und ich mag dieses Erschrecktwerden genauso wenig wie Lee, also wenn das die Hauptattraktion ist. Aber ich finde es schon immer spannend, das Ganze filmhistorisch quasi aufzutrennen und sich genauer anzuschauen. Und ich finde das immer, ich meine, es ist eins der spannendsten Genres theoretisch. Das heißt jetzt nicht, dass ich es liebe, aber ich meine, es ist schon immer spannend, wenn man es anhand der politischen, gesellschaftlichen Ereignisse nimmt und diesen Schrecken halt, im wahrsten Sinne des Wortes, den Horror der Zeit oder des Moments aufnimmt und irgendwie, wenn diese Filme das komprimiert auf 90 Minuten uns in die Fresse hauen.
Zumal es ja auch ein sehr vielseitiges Genre ist, ne?
Ja, und ich finde, wenn Filme das gut können und mich nicht allzu sehr erschrecken, dann zählen die auch mitunter zu dem Besten, was es so gibt. Also ich meine, ich finde diese ganzen, da kann man jetzt natürlich sagen, ich bin ein verkappter Hipster, aber diese ganzen A24-Horrorfilme der letzten Jahre finde ich halt alle schon sehr fantastisch und die haben mich alle sehr gut unterhalten. Und genau dasselbe in den 70ern, wo diese Angst, die auf einmal durch diese Gesellschaft gegangen ist und die heile Welt, die auf einmal vorbei war, also vor allem in Amerika durch das Verlieren der Unschuld und so, und dass das auf einmal nicht mehr in den großen Städten und Sodom und Gomorra, sondern auch in den Suburbs ist mit so Slashern wie Halloween. Ich finde das halt immer fantastisch, wenn Leute das schaffen in 90 Minuten zusammenzufassen. Und deswegen finde ich den sehr gelungen, weil er vielleicht nicht über die ganze Strecke des Films immer nur über dieses Thema redet, aber ich finde trotzdem, dass er den tiefen Graben in unserer Gesellschaft sehr, sehr gut abgebildet hat. Überhöht und überstilisiert als Genrefilm.
Okay.
Ja, bei mir hat er auch sehr gut gepunktet. Also ich fand, war ein super spannender Film. Für mich war das der bessere Panic Room, wenn du mich fragst, um einen anderen Room-Film zu zitieren. Riesig spannend. Gut gespielt von allen Beteiligten. Geiles Setting mit diesen Nazis außenrum. Man hat richtig die Bedrohung gespürt und nicht so viele Logiklöcher, wo man sagt, so, okay, das ist Schwachsinn, dass der das macht und die das macht und was ist das jetzt für ein komischer Zufall, sondern so viele Sachen eigentlich gut geschrieben.
Ja, das stimmt. Also da bin ich auch schon bei euch. Die Charaktere sind hier nicht dumm.
Eben.
Ne? Also das ist ja auch oft bei Horrorfilmen echt ein Problem, für mich zumindest, dass ich halt da sitze und mir denke, so, Alter, die verhält sich gerade maximal bekloppt in der Situation.
Ja, man kann es dann nachvollziehen. Ich habe ja gesagt, am Anfang, wo der dann anfängt, dieses Nazi-Lied zu stimmen, dann denke ich mir auch so, okay, Digga, das ist jetzt keine gute Idee. Aber auf der anderen Seite ist er halt ein Punk so und will halt rebellieren. Und es hat, dann kannst du es wieder, es ist schon realistisch.
Ja.
Ja, ich meine, ich finde es ja auch gut, dass er teilweise, also er sagt jetzt nicht, die Bösen, also es gibt den einen Bösen und der gut wird oder die eine Böse, die auf einmal gut wird, aber du merkst, dass es nicht nur schwarz-weiß, dass es möglicherweise eine Wandlung gibt, also sowohl in der Imogen Poots, die ja ganz klar ein Groupie von einer Nazi-Band ist, also ich meine, die ist da nicht unabsichtlich reingerutscht.
Ja.
Und auf der anderen Seite hast du den Tonmeister, glaube ich, oder was auch immer seine Aufgabe ist, der sich schon da hingezogen gefühlt, aber merkt, als die Kacke halt so richtig am Dampfen ist, eigentlich ist das doch nicht das, wo mein Herz sein sollte. Eigentlich gehöre ich hier nicht hin.
Ja. Nee, also man merkt schon auch, dass die so ein bisschen das Produkt ihrer Umstände sind. Ne? Das
genau.
kriegt der Film ganz gut hin, finde ich auch. Ja.
Ja. Und auch so, das ist auch eine sehr emotionale Szene mit einem Hund, die involviert ist, wo ich auch gedacht habe, okay, das ist schon krass, dass sie da noch in gewisser Weise Gefühle wecken gegen Ende, wo ich gesagt habe, das ist auf jeden Fall eine krasse Szene, weil es geht ja um die Bösen. Ja, ist ein guter Film, definitiv. Also ich, im Gegensatz zu dir, wo es ja mehr um das politische Zeitklima handelte, 2015, bereue ich es halt, dass ich den Film nicht im Kino gesehen habe. Ich hätte ihn halt gerne im Kino gesehen, wegen Sound und Bild.
Ja, das natürlich noch
und
dazu.
Und Film. Das, und ich hatte die Chance dazu und ich habe ein Ticket gelöst. Also insofern, das ist eher so der Punkt, dass ich sage, schade, dass ich ihn jetzt erst auf Blu-ray gesehen habe, aber ich hätte ihn auch viel früher gerne gesehen. Green Room. Empfehlung, definitiv. Gut. Punkte raten, würde ich mal sagen.
Okay, wer fängt an?
Na gut, komm, ich fange an. Ich sage, Lee, du bist bei einer 7,5 und Otto, sage ich, eine 8.
Ja, Otto 8 klingt sehr gut.
Aber deine 7,5 klingt scheiße.
Mal sehen. Also ich nehme auch Otto 8 Punkte und bei Guess... Ja, fuck. 8,5 oder 9. Ich sag 9. Mhm. Otto.
Also ich hab dich lieb und ich ärgere mich, weil ich hab's aufgeschrieben, bevor Guest das jetzt gesagt hat, aber ich bleib dabei. Ich hab dich mit 7,0 und Guest, dich habe ich mit 8,5.
Bitte den Zettel vors Gesicht halten, vor die Kamera.
Ja, der Guest wieder.
Ja, okay.
Liebe Grüße an Tom.
Liebe Grüße an Tom.
An dieser Stelle, wie er so gern sagt.
Das stimmt, an dieser Stelle ist sein, seine Catchphrase.
Da müsste man mal ein Trinkspiel draus
machen. Nein, das stimmt nicht. Sein Catchphrase ist, ich höre die Stifte quietschen.
Ja, das sagt er auch, stimmt.
Ja, aber es sagt er nicht Stelle, so oft wie an dieser Stelle.
Das triggert mich richtig, dieser, an dieser Stelle.
Da müsste man echt mal ein Trinkspiel draus machen bei seinem Quiz, auf jeden Fall.
Da hast du recht. Gut, lösen wir es auf. Ich bin bei einer 8,5.
Nice.
Also nur einen halben Punkt.
Habe ich mich tatsächlich mal wieder im richtigen Bereich bewegt. Ich bin tatsächlich auch bei einer 7,5. Guess, Alter.
Cool.
So,
ich
Otto.
Weiß nicht, ob ihr es vorher gesehen habt. Ich bin bei einer 9.
Oh, 9, bei einer 9 sogar.
0. Ja.
Hätte ich nicht gedacht, dass da... Ich dachte, da ist eher schwerer hinzukommen.
Das Witzige ist, ich war mir nicht mehr sicher und habe auf Letterboxd nachgeschaut. Mhm. Und dann ist mir eingefallen, ich habe es natürlich nicht auf Letterboxd geschrieben, weil sonst könnt ihr ja sehen, was ich für eine Bewertung
habe. Guter Mann, ja. Ja, ich habe natürlich gesehen, dass du den gesehen hast und wann du ihn gesehen hast, aber es ist schlau, dass du da keine Punkte geschrieben hast.
Genau.
Ja, das ist ja sehr gut. Ja. Punkte für den...
Otto hat jetzt hier ein bisschen gut gemacht, hat einen halben miesen.
Meine erste Schlappe.
Guess hat einen miesen und ich 1,5.
Ja, da geht doch noch was.
Ja, ja.
Dann machen wir erstmal weiter mit Ottos Überraschung.
Ja, mein Überraschungsfilm, ich habe Angst, dass ihr jetzt sagt, wieso, das haben wir gemacht, weil ich frage mich, wieso ihr das nicht gemacht habt. Ich habe mir eure Liste 5-mal durchgelesen. 5-mal. Ich habe immer wieder auf Steuerung und F und geschaut, ist es auch wirklich nicht und habt ihr es nicht anders geschrieben und bla bla bla. Aber ich habe diesmal weder eine Serie noch einen Film noch eine Dokumentation, sondern eine Mischung aus allem mitgebracht und wir bleiben thematisch beim Thema Band und zwar The Beatles, Get Back, die drei Folgen auf
Geil.
Disney Plus und ich hoffe so wahnsinnig, dass ihr das gesehen habt oder...
Ich hab's noch nicht, aber nee, will ich natürlich...
Genau, geht mir genauso. Ich hab's natürlich auf meiner Watchliste sofort geschoben, aber gesehen habe ich's noch nicht, ne.
Fuck. Ich sag's euch, ich würde mich so gern mit euch einfach drüber unterhalten,
statt aber da warst du ja
so
schnell.
Vorzustellen.
Da, also, weil die ist ja noch nicht so lange draußen. Ne?
Das stimmt, der war schnell.
Ja, aber hör mal, für einen Beatles-Fan war ich spät dran. Also mein Handy die ganze Zeit so, hast du es endlich gesehen? Können wir drüber reden? Hast du es gesehen? Ja. Also ich glaube, das war Ende November draußen. Wir haben jetzt Mitte Dezember.
Ja, gut.
Also ich war, glaube ich, mit einer Stunde, eine Woche danach... Ich hab meine Social Media Bubble meiden müssen. Ich meine nicht, dass es großartige Spoiler gibt. Ein Jahr später waren sie nicht mehr zusammen, aber trotzdem. Peter Jackson war im Jahr, weiß ich nicht, 2017 gerade an den Dreharbeiten beziehungsweise am Schnitt seiner Dokumentation über den Ersten Weltkrieg. Ich weiß nicht, ob habt ihr das...
Den hatten wir wiederum. Der schon not grow old. Ja.
Genau. Und da ist, ich weiß nicht, irgendein Vertreter von einem von Apple, also nicht Apple von Steve Jobs, sondern eben der EMI, Beatles Apple Firma, an ihn herangetreten und hat gefragt, ob er vielleicht fürs Museum ein Entry-Film machen könnte. Und Peter Jackson, der sich selbst als wahnsinnig großen Beatles-Fan seit Jahrzehnten bezeichnet, hat sich das Archivmaterial, das man ihm, also den Zugang, den man ihm gegeben hat, zum Archivmaterial sämtlicher Audio- und Video-Dinge, die halt aufgenommen wurden in den 8 Jahren Beatles.
Ja, witzig, das hat er ja mit der Doku davor auch schon so bekommen, dass er genau. da eben Zugang zu Material bekommen hat, was eigentlich für Museen und Co. vorgesehen war.
Richtig. Mhm. Er hat relativ schnell festgestellt, er weiß, was er lieber machen würde und hat eben um Erlaubnis gebeten, den Film Let It Be, der damals schon in, ich weiß gar nicht, ob der jemals ins Kino gekommen ist, ich weiß es wirklich nicht. Aber es gab damals schon, ich habe den auf YouTube irgendwann mal ausgegraben, da geht es einfach darum, dass eine Session aufgenommen wurde. Und ein britischer Regisseur hat dann einen 1,5 bis 2 Stunden Film draus gemacht. Und das ganze Rohmaterial stand dem Peter Jackson zur Verfügung und er hat auf einmal Stories gesehen, die ja wie aus dem feuchten Traum eines jeden Beatles-Fans. und ich glaube, sein Plan war, einen langen Film draus zu machen fürs Kino.
Okay.
Auch so 2 bis 3 Stunden maximal. Und ja, dann kam Corona, es wurde immer weiter nach hinten verschoben und irgendwann hat er gesagt, ah fuck it, warum nicht einfach das so groß aufblasen, es gibt genug Leute, die sich auch 6 Stunden Beatles anschauen und hat das Konzept quasi an Disney Plus verkauft und ja, was soll man sagen, es ist jetzt filmisch nichts Neues, es sei denn, man interessiert sich für die Art und Weise, wie sie das Bild aufbearbeitet haben, aber ich glaube, es ist schon sehr ähnlich wie in dem Weltkriegsdrama, also dass er zum Beispiel den Ton total entrauscht hat,
ja.
dass du auf einmal Dinge glasklar hörst, die du das letzte Mal im Jahr 1969 gehört hast, wenn du im Raum warst, dass das Bildmaterial 4K ist und nicht nur irgendwie handymäßig aufgeblasen, sondern du hast das Gefühl, es wurde damals schon für 4K aufgenommen.
Okay, krass.
Also das ist Bildmaterial, was du hörst, ist auf der technischen Seite, wen es interessiert, natürlich atemberaubend. Mhm. Die Länge ist auch noch klassisch Peter Jackson. Aber sonst, wenn mir jetzt jemand erzählt hätte, das ist ein No-Name-Regisseur, der einfach ein Riesenfan ist und dem die technischen Möglichkeiten zur Verfügung gestanden sind, ich hätte es auch geglaubt.
Okay, das heißt, vielleicht, es kommt raus, dass er Fan ist, ja?
Ja. Okay. Was vielleicht ungerecht ist, weil vielleicht ist der Schnitt großartig erzählt. Ich find's halt nicht. Es ist so, als ob er uns einfach alles gezeigt hätte, was damals passiert ist.
Okay.
Und vielleicht ist das auch die Kunst an dem Schnitt.
Weißt du denn, wie viel Rohmaterial es ursprünglich gab, woraus er jetzt diese 3 Folgen gemacht hat?
Ich glaube 120 Stunden.
Oh wow.
Oder so.
Okay, Alter.
Das ist eine Menge.
Aber ja, ich meine, du musst es ja auch immer relativieren. Es waren einige Kameras dort rundherum. Also,
ach so, okay.
Ob 120 Stunden wirklich 120 Stunden eine lineare Zeit sind oder ob oder zum Beispiel das Ganze durch 4, weil du es aus verschiedenen Blickpunkten hast.
Okay.
Weiß ich jetzt nicht.
Weiß man denn, wie lang diese Aufnahmesession ging?
Ja, ja. Also, das war, glaube ich, der ganze Monat. Januar 1969.
Ach so, also doch so lang, okay.
Genau. Also das Spannende, also nein, es gibt wahnsinnig viele inhaltliche spannende Aspekte. Ich tue mir halt schwer, und das frage ich mich wirklich, wie diese Dokumentation oder wie diese Miniseries ist für jemanden, der A, vielleicht noch nie ein Instrument in der Hand gehalten hat oder noch nie in einem Proberaum war oder noch nie was Künstlerisches produziert hat. Und B, für jemanden, dem die Beatles am Arsch vorbeigehen. Also ich glaube nämlich, wenn beides auf dich zutrifft, dann ja, vergiss es, Hände weg. Das sind die langweiligsten 6 Stunden deines Lebens.
Hier, Moment.
Glaube ich. Weil es ist schon, bitte?
Ich musste den hier drücken.
That's what she said.
Die langweiligsten 6 Stunden deines Lebens. Der war schon gut geteilt.
Ja. Name it for sex.
Ich war schon vorhin, wo du die 120 Stunden erwähnt hast, war ich schon bei meinen Amateurvideos. Deswegen war ich gerade sowieso in dem Mindset.
Fuck, schade, dass ich nicht gehört habe.
Ja.
Ja, ich weiß es nicht. Also alle, die sich drüber unterhalten haben, ich habe ja schon einige Podcasts drüber gehört und ich habe Meinungen mit Freundinnen und Freunden ausgetauscht und so. Also ich kenne niemanden dabei, der sich das angetan hat und nicht die Beatles zumindest liebt oder sehr gern hat.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass man sich so eine kleine Doku 90 Minuten vielleicht anguckt von einem Sänger, den man vielleicht nicht so mag, einfach nur
richtig. Um aber, zu gucken, aber das wirkt Stunden. So, als ob es total unkuratiert wäre und einfach so. Du hast das Gefühl, du sitzt dort. Und das ist ein Klischee und das ist ein geflügeltes Wort, das schon oft gefallen ist über diese Doku. Aber du hast wirklich das Gefühl, du bist mittendrin.
Ja, aber ich glaube, allein aufgrund dessen kann sowas auch Leute abholen, die erstmal keinen Bezug zum Thema haben. Also weil ich glaube, das war ja hier mit Save the Last Dance. Da kamen plötzlich auch Leute auf mich zu, meinen so, hey, hast du es gesehen? Und ich denke so, okay, du hast mit Basketball nichts am Hut und warst trotzdem Mörder geflasht davon, weil die halt auch gesagt haben, so du warst da so drin, weil gefühlt mit auf dem Spielfeld gewesen, dass das halt so eine krasse Erfahrung dadurch war, auch obwohl sie eben per se jetzt erstmal mit dem Sport nichts anfangen können. Und ich kann mir bei den Beatles schon auch vorstellen, weil das waren ja schon echt geniale Typen. Also ich glaube, wenn du da so dabei bist, wie irgendwie was kreiert wird auf so einem Level, das muss doch auch flashen, wenn du mit der Gruppe erstmal nichts anfangen kannst, oder?
Ja, aber du musst grundsätzlich Musik interessiert sein.
Ja, okay, gut.
Also
ja.
Ich bezweifle, dass so ein Millennial, so ein 15-Jähriger, der muss schon Musik interessiert sein und auch Musikgeschichte mögen, wenn er sich diese 6 Stunden halt ans Bein bindet. Das sind 6 Stunden.
Ja.
Also, ist nicht für jedermann. Da bin ich.
Aber ich finde gerade durch diese Intimität, das muss doch, ich stelle es mir sehr spannend vor.
Ja, ist aber subjektiv. Also du siehst es so. Ja.
Ich wollte gerade sagen, also ich weiß nicht, ob jeder uns drei jetzt dabei zusehen würde, wie wir im Wohnzimmer sitzen und geilen Podcast aufnehmen. Das ist natürlich super, ja? Oder ich will mich auch nicht, keine Sorge, das möchte ich gleich groß rausschreien, in keinster Weise mit den Beatles vergleichen. Aber der Punkt ist, du musst das mögen. Du siehst jetzt nicht wie bei dem Film Amadeus, wie ein Typ da sitzt und sagt, und jetzt müssen die Posaunen kommen, ja? Das siehst du nicht. Du siehst sehr viel Langeweile. Du siehst sehr viele Dinge, die abgeblockt werden. Dinge, wo Paul McCartney einigermaßen, also ich meine, allein die Spannungen zwischen George Harrison und Paul McCartney
sind spürbar, ja.
Naja, aber hallo.
Okay.
Das ist, ich weiß nicht, das finde ich halt so spannend, dass du es mit jeder, habe ich vorher schon gesagt, wie wir über Green Room gesprochen haben. Jede Person, die jemals in einer Band oder einem Proberaum war, hat diese Blicke schon mal ausgetauscht, weißt du? Du versuchst ein Gespräch zu führen und auf einmal spielt jemand zu laut. Aber nicht was Wichtiges, sondern geklimper halt. Und du sagst, hey, wir unterhalten uns kurz. Und das ist vollkommen wurscht, ob du einen Proberaum im 6. Wiener Gemeindebezirk hast oder ob du die fucking größte Band des Planeten bist. Du hast dieselbe Situation. Und das haben sie eingefangen. Da geht es nicht darum, dass George Harrison da sitzt oder Paul McCartney und sagt, ich habe eine Melodie und dann das spielt. Klar gibt es diese Momente auch, aber bei 6 Stunden sind die eher rar. Es geht sehr viel um Technisches. Es geht sehr viel darum, wie sie zueinander gefunden haben. Sie erzählen sich Stories, wie sie in Indien waren, warum sie was gemacht haben, und es wirkt nicht wie eine aufgezwungen narrative Geschichte, sondern sie sitzen einfach da und trinken die ganze Zeit 6 Stunden lang Tee und lassen so, weißt du, so Sätze fallen, wie, kannst du dich noch erinnern, wie wir damals da und da waren? Und jeder Fanboy sitzt da und sagt, ja, das war am 25. Februar 1964, ich weiß es genau, und sie reden drüber. Weißt du, und für die ist das so ein, war das wirklich dort? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Mhm. Das ist halt endgeil für einen Fan. Aber du hast schon recht, vielleicht ist es auch spannend, diese Dynamiken einer Band, unabhängig davon, dass es die Beatles sind. Noch nie habe ich gesehen, dass die Dynamiken einer Band so gut eingefangen wurden in einem Dokument. Ja, weil
es klingt jetzt halt einfach so, als wäre man da sehr intim bei so einem kreativen Prozess dabei.
Ja,
und das finde ich an sich halt schon sehr spannend.
Ständig Beatles-Musik.
Naja, gut. Ja.
Und ich glaube, die geht dir auf die Nerven, wenn du sie nicht magst. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass es irgendjemand gibt, der gar nichts mit den Beatles anfängt, aber es soll sie geben.
Ja, stelle ich mir jetzt auch erstmal schwer vor. Also, die nicht zu mögen, weißt du, so, dass man so gar nichts mit der Mucke anfangen kann. Deswegen meine ich, weiß ich nicht, okay. Aber gut, du bist ja Fan und du bist da voll auf deine Kosten gekommen.
Absolut.
Klingt so, ja.
Hast du denn zur Einstimmung, hast du denn das Projekt angeguckt, wo Paul McCartney mit Rick Rubin diese Interviewserie macht? Ist auch auf Disney+.
Habe ich auch gesehen. Habe ich auch gesehen und mochte ich auch sehr, sehr gerne.
Ist auch zu empfehlen, ja.
Finde ich, war ein ganz anderer Zugang. Wirklich rein technisch-musikalisch. Er hat zwar schon Stories so ab und zu nebenbei fallen lassen, aber Rick Rubin ist ganz klar am künstlerischen und technischen Prozess interessiert. Und als solcher hat er auch nachgefragt. Und das ist,
ich finde den eh so krass. Rick Rubin ist so ein geiler Typ. Deswegen, also absolut. Das ist halt auch, dem könnte ich stundenlang zuhören, weil das schon beim Zuhören merkst du, was das für ein interessantes Brain ist. So. Was der, nicht nur was der erlebt hat, aber auch wie der halt an so kreative Prozesse rangeht. Ich habe mir neulich einen sehr interessanten Podcast angehört, wo Rick Rubin mit Andre 3000 spricht. Wo es um seine Depressionen geht und wie das eben seine künstlerischen Prozesse beeinflusst hat und so. Super interessant. Also Rick Rubin, ich schätze den eh enorm. Allein was eben, was der musikalisch geleistet hat, Alter.
Wahnsinn.
Und ich meine, der ist mal beste Beleg dafür, dass du dich nicht auf eine Sache beschränken musst. Ne? So, du kannst dich so krass weiterentwickeln und da immer wieder dich da neu erfinden und so. Großartig.
Ja, klar. Also ich meine, der ist ja auch, ich gebe dir hundertprozentig recht, ich höre mir wahnsinnig gern, wenn ich sehe, der ist irgendwo zu Gast, selbst wenn ich den Podcast sonst nicht höre, aber wenn Rick Rubin ist, der ist halt wirklich ein Philosoph unter den, nicht nur unter den Musikproduzenten, sondern wahrscheinlich unter den Musikern.
Zweifelsohne.
Also ich meine, der hat mit 14 angefangen zu meditieren, einfach weil er geglaubt hat, es tut seiner Psyche gut und hat nie aufgehört. Also schon irrer Typ, wie ihr sagt. Und auch so seine Vorstellungen davon, wie man Musik hört, sind einerseits totalitär manchmal. Also er hat so, glaube ich, ein Zimmer, wo ein Beanie-Bag drin ist und der ist weiß und da ist sonst nichts und riesen zwei große Boxen. Und dann sagt er aber auch, ja, und wenn er ab und zu spazieren geht und dann steckt er sich da so ein Teil rein und dann ist auch gut. Also er hat schon irgendwie so weird rüberkommt, schon gesunden Zugang zu dem Ganzen, habe ich das Gefühl.
Ja, glaube ich auch.
Ja, so ein bisschen diese Hippie-Attitüde.
Ja, er weiß, wann es drauf ankommt und aber nicht wann zurückgeblieben, es sich nicht zu ernst nehmen soll, habe ich das Gefühl.
Cooler Typ.
Aber ja, so viel zu Rick Rubin, also kann man das auch mitempfehlen.
Okay.
Wenn einem die 6 Stunden Beatles zu lang sind, kann man sich den Dreiteiler anschauen, der glaube ich auch 4 Stunden dauert.
Oder wenn man mehr will. Ja, wenn man schon ein Thema drin ist.
Richtig.
Da redet Paul McCartney auch nochmal aus dem Nähkästchen.
Ja.
Cool.
Ja, klingt sehr sehenswert.
Es ist wahnsinnig sehenswert. Ich finde es deswegen auch sehenswert und deswegen empfehle ich es jeder Person, die ich kenne, weil ich wahnsinnig gern drüber rede. Ich habe schon immer gern über die Beatles gesprochen und das ist irgendwie so ein, weiß ich nicht, vielleicht eine blöde Angewohnheit, statt dass man einfach die Musik genießt. Aber andererseits, wir reden auch wahnsinnig gern über Filme.
Ja, eben. Also, könnte man auch stattdessen Filme
nicht
gucken. Ja.
Und gerade die Aufnahme zu Let It Be und Abbey Road sind so spannende Geschichten unserer Popkultur. Was da alles danach passiert ist, was davor passiert ist, was dazu hingeführt hat, was neu war, was gestohlen war, es ist alles spannend. Und du hast das Gefühl, du bist Zeitzeuge, während das alles so nebenbei passiert und die Toast essen und Yoko Ono auf dem Verstärker rumhockt. Das ist einfach geil. Das ist einfach geil.
Ist das denn, jetzt nur, dass ich es richtig verstanden habe, das ist gar nicht unterschnitten mit irgendwelchen O-Tönen oder Off-Erzählungen oder sonst was, sondern wir sehen wirklich nur die Jungs im Studio?
Richtig. Das ist eine super Frage. Es ist tatsächlich am Anfang jeder Episode und immer wieder mittendrin, wenn vielleicht für das ungeschulte Auge etwas unklar wäre, weil Material fehlt oder man sich halt nicht so mit der Beatles-Historie auskennt, ist einfach ein Satz. Also ist mitten im Bild ein Satz, Sie haben sich getroffen und haben es ausgeredet. Okay. Oder der und der hat die Band verlassen und ist morgen wiedergekommen, aber
okay.
Und es ist total chronologisch und es gibt immer so Inserts vom Kalender, welcher Tag ist. Okay. Aber ich meine, sie begrüßen sich, sie verabschieden sich, du bist den ganzen Tag da. Er sagt, ich muss Mittag machen. Die anderen sagen, ja, okay, machen wir da mal weiter. Du bist wirklich den Alltag da, fast einen ganzen Monat lang.
Spitzmäuschen.
Ja, geil.
Cool. So, jetzt muss ich dich mal fragen, weil wir haben hier im Vorgeplänkel, bist ja über Ridley Scott hergezogen, danach hast du uns gefragt, ob wir sauer sind. Jetzt muss ich dich mal fragen, ob du sauer bist, wenn ich dir sage, dass ich die Beatles über alles liebe. Ich habe ja eine große Box, wo die ganzen Filme von denen drin sind und auch irgendwelche Konzertmitschnitte, so eine Collection.
Ja.
Aber ich mag die Rolling Stones tatsächlich zu gleichem Anteil, was man ja nie machen dürfte, weil das sind ja auch so Sachen, du musst dich entscheiden, ob man die Stones hört oder die Beatles. Und ich war auch immer riesiger Stones-Fan. Insofern hast du mich jetzt dafür, dass ich beide Bands mag?
Ganz ehrlich, ich glaube, wenn man nach 1955 geboren ist, muss man sich schon nicht mehr entscheiden.
Ist das so?
Das ist so eine dämliche alte Kamele.
Ja, ich dachte, das wäre immer noch so Hund, Katze oder Stones oder Beatles.
Null,
oder so.
Also null. Ja, ich
Star Wars, Star Trek und so.
Wo ist das drauf? Was ist Ihr Frankreich-Exil-Album? Exile on Main Street. Läuft gerade bei mir Dauerloop.
Hm?
Also sehr ich gut. Bin großer Stones-Fan.
Okay, dann bin ich beruhigt.
Und es kommt auch vor. Also es kommt auch, ich meine, klar kommen die Stones auch vor.
Ah ja, okay.
Sie reden drüber, dass der Rock'n'Roll Circus, sagt euch der was, das ist ein Film von den Stones parallel, also einfach ein Konzertfilm.
Mhm.
Und da macht John Lennon die Einleitung. Und während der Film, also die Doku, über die wir jetzt reden, der Get Back, passiert, fragt man ihn, hey, kannst du noch schnell die Einleitung machen? Und er sagt so, ja, ich komme kurz vorbei und mach das.
Okay,
also cool. Auch das, ich meine, stell dir vor, du gehst jetzt zu, ich will diese Person nicht schlecht reden, aber stell dir einfach die größten Künstler unserer Zeit vor, was weiß ich, Drake oder Lady Gaga und sag ihr, hey, kannst du das schnell mal aufnehmen? Die sind da, du musst nur quer durch London fahren, dauert eine halbe Stunde. Fällt doch niemanden ein.
Ja,
das mit stimmt. Niemanden abgesprochen. Der läutet das Telefon und der sagt, kannst du kurz rüberkommen?
Gell, naja. War alles ein bisschen familiärer, ne?
Ja, das stimmt. Andere Zeiten. Ja. Ne? Na gut.
Ja, klingt gut.
Dann können wir zu den Punkten überleiten, oder hast du noch was an Facts? Schieß los.
Ich kann wirklich nicht objektiv diese Punkte vergeben. Das ist für mich...
Im Moment, wir raten ja deine Punkte. Ich guess meinte eher so, was dir jetzt auf den anderen Plattformen, was da so an Punkten vergeben wurde.
Die Punkte, die du dir rausgeschrieben hast, genau die meinte ich.
Okay. Dankeschön.
Nicht, dass du uns jetzt hier unser Ratespiel
Dankeschön,
ruinierst.
Lee, du hast es gerade noch rechtzeitig gesagt. Ich habe sie mir rausgeschrieben und ich finde die Datei nicht mehr. Da, genau. IMDb-Rating 9,3.
Wow. Oh je, yeah, okay.
Alter. Da waren nur ein paar Fans.
Ja.
Ja gut, aber wer guckt sich das an? So? Das guckt sich ja keiner an, der kein Beatles-Fan ist. Und dann logisch. Punkten die natürlich.
Das ist das Ding, ey.
Genau. Wir haben schon vorher darüber gesprochen. Rotten Tomatoes, Average Tomatometer ist 93.
Mhm.
Und Average Audience Score ist auch 93.
Das ist alles sehr ordentlich.
Ja. Aber die müsste auch auf Letterboxd sein.
Haben
ne?
wir sie... Sorry?
Die müsste ja auch auf Letterboxd sein.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Letterboxd haben wir 4,6.
Alter, okay.
Und den habe ich echt noch nie so gesehen. Also wo von 0 bis 3 gibt es quasi kein Balken, der nach oben geht.
Ja, so Parasite-Maße sind das, ne? Mit 4,6. Das ist krass. Ne?
Da muss ich jetzt nur mal aus Protest mal einen halben Stern geben, wenn ich nachher mal einfach nur ungesehen locken.
Ja. Geil.
Nee. Nein, also ich meine, klar gibt es welche, die halbe Sterne gegeben haben. Die sind doch gar nicht so wenig. Aber
ach so, ich dachte,
so viele Fans,
okay. Ich dachte,
die
das
da gewählt
tatsächlich
haben, dass du die Relation aufhört. Nicht siehst. Also ach da so. Können noch 100 Nuller wählen und die sind nicht sichtbar.
Ach, okay.
Ja klar, verstehe ich. Na gut.
Alright, Guess muss vorliegen.
10 Punkte.
Ja klar, sage ich auch. 10. Du bist so begeistert, du wirkst sehr emotional bei dieser Sache.
Nein, also, was soll man da geben? Dafür, ich will jetzt nicht sagen, dafür gehe ich ins Kino, aber dafür schaue ich mir Filme an.
Hm. Ist, genau da keine ist da keine subjektive Punktevergebung, sondern du bist da mit Herzen dabei, insofern, ist klar. Ja. Kann man nachvollziehen.
Ja. Geil, ey. Get Back, ja. Also ich werde es mir auf jeden Fall noch angucken.
Ja, ich auch.
Kann noch einen Moment dauern, aber ich bin da auf jeden Fall interessiert dran.
Ich habe es definitiv auch im Schirm. So, nächster gemeinsamer Film. Wieder schönen Gruß an Dennis. Der hat beim Punkteraten, ist da in den bezahlten Plätzen gelandet und hat da noch ein paar Rezensionen offen. Die eine war Kubo and the Two Strings, die haben wir hinter uns gebracht. Mhm. Und die zweite ist Dario Argentos Opera aus dem Jahr 1987. Terror in der Oper, wie er in Deutschland heißt.
Terror in der Oper, Alter. Ja.
Und Regie. Ich habe echt schon gedacht, ich habe mir den falschen Film ausgeborgt aus der Videothek. Nee, der kommt zurück, macht er auf und da steht Terror in der Oper.
Ja.
Ich dachte nämlich, das ist so ein Schimanski.
Chiller, ermittelt in der Oper.
Ja, na gut, Crime steht hier auch im Genre, ne? So ist es nicht.
Ja, Krimi, Horror, Mystery, Thriller, stimmt. Ja, und ich habe es erwähnt, Regisseur und Drehbuch, Dario Argento, der Großmeister. Schon einige Filme, die man kennen könnte, inszeniert oder geschrieben. Und war das eine Erstsichtung von allen Sekunde, von uns?
Drehbuch steht bei mir auch noch Franco Ferrini.
Dann erwähne Franco Ferrini. Unbedingt. Hat er bei Gotham zufällig mitgespielt? Nee, dann könnten wir da nochmal ein bisschen googeln.
Dude, der hat Once Upon a Time in America geschrieben, was jetzt schon auch ein Film ist, den du sehr schätzt. Also das, deswegen können wir den Herrn ruhig erwähnen, finde ich.
Dann machen wir das.
Getan.
Haben wir getan. Wollen wir mal in die Story übergehen?
Ja, bitte.
Die wollte Otto auf jeden Fall nicht erzählen. Die ist eigentlich relativ schnell zusammengefasst. Also es geht eigentlich um eine junge Opernsängerin, die darf nach einem Unfall der Hauptsängerin in einer sehr experimentellen Version von Macbeth dann einspringen, während ein Mörder in der Oper sein Unwesen treibt und nicht nur sie bedroht und terrorisiert, sondern auch in ihrem näheren Umfeld quasi so ein paar Leute um die Ecke bringt. Das ist eigentlich so die Rahmenhandlung von Dario Argentos Opera. Das heißt, wir haben einerseits dieses klassische Opernszenario und auf der anderen Seite haben wir diese Giallo-Optik. Also oft aus der POV natürlich des Mörders auf die Opfer. Sehr perfide Kills teilweise und das ist schon abgefahren. Bin mal gespannt, wie der bei euch ankam, definitiv. Und um es mal vorwegzugreifen, ich weiß nicht, was Lee gleich dazu sagt, aber für mich schafft es wirklich nur Dario Argento in seinen Filmen, trotz unterirdischer Dialoge und wirklich schlechter Schauspieler, die da besetzt werden, so eine Stimmung und so einen faszinierenden Film zu kreieren, wie ich finde.
Faszinierend gleich.
Ja, weil irgendwie, keine Ahnung, immer wenn ich irgendwie schlechte Schauspieler sehe oder so Dialoge, wo ich denke so, Alter, wie spielst du das denn? Denke ich so, das geht halt immer zulasten des Films. Mhm. Außer bei Argento. Bei Argento ist das so, dass ich trotzdem diesen Film mag, obwohl ich weiß, okay, das ist gerade nicht gut gespielt oder die Dialoge sind halt nicht gut geschrieben. Hm. Das ist halt nicht das sind nicht seine größten Skills, die liegen woanders. Aber trotzdem kann ich unterm Strich sagen, dass ich seine Handschrift schon sehr, sehr krass finde und sehr, sehr mag.
Okay.
Also ich finde, der hat unheimlich gute Momente, gerade so, was diese Rabenszenen angeht. Ich finde ja Raben sowieso, also seit Edgar Allan Poe wissen wir, das sind eh scary Vögel, die hängen auf Friedhöfen rum, also mehr muss man dazu nicht sagen. Und nach dem Film habe ich noch eine gespaltenere Meinung zu denen. Und du hast auch diese Unruhe, die sich durch den Film zieht, die auch durch diesen Wechsel aus klassischer Musik und Heavy Metal, die er immer wieder so reinspielt, die dann nochmal irgendwie gesteigert wird. Und aber das, was diesen Film letztendlich auf ein anderes Level bringt, ist für mich der DOP Ronnie Taylor, der auch den Oscar gekriegt hat für Gandhi zum Beispiel oder Cry Freedom und so inszeniert hat, also so epische Sachen. Was der hier teilweise für Bilder inszeniert hat, finde ich wahnsinnig gut. Und das wird im Laufe des Films wird das immer wilder, also durch die Beine der Hauptdarstellerin irgendwie hindurch in der POV, irgendwie diese Flucht durch die Lüftung, wo die Kamera dann komplett dreht oder die POV der Raben, so wo die halt durchdrehen. Getoppt natürlich mit diesem Schuss durchs Guckloch von der Tür, wo dann das Telefon hinten getroffen wird und so. Also wahnsinnige Aufnahme. Also das sind so alles so Punkte, wo ich sage, da punktet der Film. Auch wenn das so zwischendurch immer wieder so Laientheater wirkt, aber was ich dann irgendwie, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Das geht irgendwie im Laufe des Films geht das und in der Stimmung geht das unter. Das ist für mich, sind für mich alles so Sachen, die ich dann akzeptiere, weil der Rest halt sehr spannend inszeniert ist. Und die Spezialeffekte super sind. Und dieses Mörder-Szenario, dieses Krimi-Szenario, dieses klassische in dieser Oper.
Du fandst das echt spannend, ja?
Ich fand das super spannend. Also ich fand diese Momente, wo die halt gejagt werden und so durch diese Lüftung, ich fand das super. Ich fand das sehr spannend.
Krass. Also spannend fand ich es tatsächlich zu keinem Zeitpunkt. Mhm. Ich fand es am Anfang sehr interessant. Gerade wegen der Bildsprache. Weil da war ich auch, dachte ich so, okay, das ist schon mal geil. Natürlich funktioniert dieses Setting Oper und Raben oder Krähen. Das erzeugt schon eine gewisse Stimmung, ne? Du hast dann diese klassische Musik und dann diese Vögel dabei und das alles ist in der Kombination schon mal sehr geil. Mhm. Deswegen fand ich eben so die erste Viertelstunde fand ich sehr interessant. Und dann ging es mich aber wirklich bergab, weil diese Stimmung funktioniert für mich nicht über die ganze Lauflänge, weil der ist schon auch nicht kurz und dann war ich leider auch inhaltlich halt sehr schnell gelangweilt, weil es dann unterm Strich halt trotzdem wieder nur darum geht, rauszufinden, wer jetzt der Mörder ist. Und deswegen fand ich das auch nicht spannend, weil um sie habe ich mir zu keinem Zeitpunkt irgendwelche Sorgen gemacht. Ne? So, weil einfach klar ist, dass die da lebend rauskommen wird. Und haben wir hier wiederum im Gegensatz zu Green Room einfach so ein Paradebeispiel für sich maximal bekloppt verhalten in Situationen, wo es eine Bedrohung gibt. Oh, da ist ein Mann in meiner Wohnung, gehe ich lieber erstmal gucken, weil ich stehe direkt neben der Eingangstür. Ich könnte auch rausgehen, nee, ist keine Option. Ich gucke erstmal, ob der Typ noch da ist, wo ich ihn vorher gesehen habe. Alter, das sind lauter so Sachen, die häufen sich so krass im Laufe des Films und das eben dann kombiniert mit wirklich schlimmen Schauspielstellenweise, dass ich halt echt die ganze Zeit nur dachte, Alter, what the fuck? Und dann, ja, dann konnte ich mich auch an so ein paar bildsprachlichen Dingen erfreuen. Aber unterm Strich fand ich das echt nicht doll. Das kann man machen, aber das ist, also ich fand das, wie gesagt, zu keinem Zeitpunkt spannend oder so wirkungsvoll, dass mich das über die Lauflänge gerettet hätte. Erste Viertelstunde, vielleicht 20 Minuten oder so, ja, cool. Und dann ging es echt ziemlich bergab. Deswegen finde ich das interessant, dass du das dann die ganze Zeit über spannend fandest.
Über den kompletten Film war ich absolut gefesselt, also was heißt gefesselt, unterhalten, bis auf den Epilog. Das ist mein großes Manko. Der Epilog ist super überflüssig und Argento hätte diesen Film, also da hätte er ihn beenden können an einer bestimmten Stelle, aber er hätte auch schon vor diesem Epilog diesen Film beenden können. Diese ganze Szene, die danach kommt, also es gab zwei Momente, wo dieser Film richtig krassen Impact gehabt hätte, wenn da der Nachspann gekommen wäre. Aber bis dahin fand ich den großartig. Also es ist ja so dieses
ich finde es ja auch witzig, dass gerade der amerikanische Vertrieb wollte ja, dass diese Szene wegfällt.
Reden wir jetzt von dieser Alm-Szene?
Ja, genau.
Ja. Genau, wir da wollte der amerikanische Vertrieb, dass die wegfällt und Argento hat drauf beharrt.
Argento hat drauf bestanden, richtig. Ja. Da hat dann
jetzt helfen wir nochmal, was wäre dann die letzte Szene gewesen, wenn das weggefallen wäre? Ich weiß zwar, was das Ende des Films war, aber...
Naja, ganz einfach.
Davor?
Also viel besseres Ende wäre gewesen, wenn diese Sequenz gar nicht zu sehen wäre, sondern wenn der Film einfach einen Cut gemacht hätte, bevor es darüber geht.
Ja. Also noch in Italien
quasi. Richtig. Und dann gäbe es in dieser Sequenz auf der Alm gäbe es auch nochmal einen Moment, wo man hätte einen Cut setzen können.
Das habe ich schon verstanden, aber ich weiß nicht mehr, was direkt vor der Alm passiert ist. Das Opernhaus?
Ja, das würde jetzt natürlich was spoilern, wenn wir das verraten.
Achso, ich dachte, es wird jetzt hier schon längst die Spoiler-Triangel.
Ja, dann können wir machen, wenn ihr wollt. Ist nur die Frage, inhaltlich müssen wir eh nichts mehr sagen, ne?
Nee, inhaltlich müssen wir jetzt nicht noch was... Ja, wir wollen jetzt das Spoiler-Triangel?
Weiß ich nicht, das kann Otto entscheiden, wenn er gerne über
Otto, das interessiert dich das, ansonsten machen wir das auf Mike.
Na sicher! Dann ihr macht das immer so toll mit Timecodes. Also ich habe bei euch noch nie ein Ende gehört, das ich nicht hören wollte.
Okay, cool. Ja, wir haben nie so wirklich einen Überblick darüber, wie das überhaupt in Anspruch genommen wird, deswegen...
Ich nehme das sehr in Anspruch.
Okay, cool. Ja, dann spoilern wir sehr gerne über Opera. Von Herrn Argento. So, Guess.
Was ist jetzt mit der Triangel?
Wir waren nicht vorbereitet auf Spoilern.
Die muss wirklich aus dem Keller geholt werden. Insofern, wir waren da nicht vorbereitet. Aber nun unsere berühmte Spoiler-Triangel, die auch in anderen Podcasts zitiert wird. Dieses Zeichen heißt nämlich, dass hier ein Kapitel gesetzt wird und dass Leute, die Dario Argentos Opera noch nicht gesehen haben oder diejenigen, die es überhaupt nicht interessiert und den eh nicht gucken, die können hier gerne weiterhören. Alle anderen spulen bitte bis zum nächsten Kapitel.
Oder diejenigen, die sich vielleicht eh denken können, dass sie da nicht draufgehen wird bei der ganzen Nummer. Das ist ja schon ein Stück weit vorher.
Ich wollte gerade sagen, das hat Lee nämlich schon vorher gesagt. Das weiß man doch von Anfang an, dass die da lebend rauskommt.
Finde ich gar nicht mal so. Also ich, warum ist das klar? Also das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Weil es gibt genug Horrorfilme oder genug Filme aus dem Giallo-Genre, wo halt die Hauptdarstellerin nicht das Ende überlebt hat. Also da gibt es halt Gegenbeispiele für. Insofern weiß ich nicht, in welcher Hinsicht das klar war.
Dann habe ich die vielleicht noch nicht gesehen. Also ich habe mir zu keinem Zeitpunkt Sorgen um die Lady gemacht.
Ja, du hast dir vielleicht keine Sorgen gemacht, weil du nicht so mit ihr mitgegangen bist, wie ich herausgehört habe.
Das sowieso nicht.
Also Jungs, jetzt sagt's mir mal. Es ist das Opernhaus. Es war wohl der Polizist die ganze Zeit.
Surprise, surprise. Und, das haben sie auch nicht gerade dezent angeteased, finde ich.
Und dann, ich meine, der hatte ja schon bei seinem ersten Auftritt hatte er ja schon so eine Bodyguard-Szene, oder? So wie der Verrückte in dem Film Bodyguard.
Stimmt.
Wo er einfach nur starrt und so.
Ja, ja. Voll.
Also ich meine, da war er ja schon mein Hauptkandidat. Aber das werfe ich dem Film jetzt überhaupt nicht vor. Überhaupt nicht. Also das
nee, ich glaube, es geht nicht wirklich um diesen Mörderrad. Aber es ist schon interessant so. Das ist so diese damals, das hat so ein bisschen diese Edgar Wallace-Feel von den Filmen von damals. So
ja.
Mehrere Charaktere und jeder könnte der Mörder sein. Wer stalkt die Dame gerade und so. Und alles mit dieser Oper im Hintergrund hat für mich so eine Mischung gemacht aus so einem Edgar Wallace-Film und aus Phantom der Oper, was interessanterweise auch von Dario Argento später der hat sich auch des Stoffes angenommen, hat eine Version von Phantom der Oper inszeniert. Insofern sind wir gar nicht mal so weit weg.
Deswegen, das Setting ist ja cool.
Ja.
Aber.
Ja, also ich habe wenig. Ich kann euch genau sagen, ich habe Suspiria gesehen und das war's.
Okay.
Und auf der anderen Seite habe ich keine Ahnung von Giallo. Ich glaube, da kenne ich 2 Filme und da wird mir der Titel nicht mehr einfallen. Also ich bin weit, weit, weit davon entfernt zu sagen, ich könnte Vergleiche ziehen. Ich denke über den Film so ein bisschen wie Lee über Sunrise. Ich verstehe schon, dass er seine Berechtigung hat. Ich finde es technisch, alles was du gesagt hast, Guess, kann ich nur unterschreiben. Ist natürlich super, aber irgendwie packt es mich nicht. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, ich kann da so wie Lee nicht abschalten. Ganz kurze Exkursion. Ich war mit 17 Jahren 1999. Geht sich das aus? 2001. Es war 2001. War ich im Filmmuseum in Wien und es war eine Kubrick-Retrospektive. Und zu Gast war Jan Harlan. Das ist sein Schwager gewesen und Produzent seit Clockwork Orange, glaube ich.
Der hat dann auch die Doku gemacht über ihn und so.
Vollkommen richtig. Deswegen war er da, um die zu präsentieren und Q&A und so. Und ein Freund von mir und ich, wir haben das gewusst und haben halt unseren ganzen Mut zusammengenommen. Er hat damals seinen Studentenfilm, kann man nicht sagen, weil er noch nicht studiert hat, aber seinen kleinen Film zusammen und hat den halt gefragt, ob er ihm den produzieren würde. Und ich habe gesagt, ich schreibe eine Arbeit über Kubrick und hätte ein paar Fragen, ob ich seine E-Mail-Adresse haben kann. Er hat zu beiden Ja gesagt.
Wow, okay.
Also Jan Harlan hat mir seine E-Mail-Adresse gegeben und hat gesagt, jederzeit. Und zu meinem Freund damals hat er gesagt, ja, klar, schick mir deinen Film. Und der so, ja, ich habe ihn hier auf DVD. Und er hat ihn mitgenommen und hatte dann auch E-Mail-Kontakt mit ihm.
Ui.
Auf jeden Fall, ich meine, Jan Harlan steht seitdem ganz oben bei mir. Auf jeden Fall hat Jan Harlan wirklich total nett geantwortet, so, du, was ist denn da mit dem Ton? Den muss man retten. Also er hat nicht das einfach nur ignoriert und gesagt, ja, schau ich mir mal an, sondern hat sich das wirklich angeschaut und hat gesagt, was ist mit dem Ton? Und er hat ihm darauf geantwortet, ja, klar, das muss nachsynchronisiert werden. Und Jan Harlan sagt so, wie bitte? Machen wir hier schlechte italienische Filme aus den 80ern? Lange Rede, kurzer Sinn, genau das hat mich... Ich weiß nicht warum. Ich kann bei artifiziellen Sachen schon abschalten und mich total hingeben. Da hat es mich gestört. Ich weiß nicht warum. Alles, was du gesagt hast, Guest, dass das wirklich schlechte Schauspieler sind und Schauspielerinnen und dass das komisch gedubbt ist, das nicht synchron wirkt irgendwie.
Habt ihr ihn, jetzt mal eine Frage, habt ihr ihn auf Englisch oder in welcher Sprache habt ihr ihn gesehen?
Italienisch.
Ich habe, richtig.
Ach, ihr habt die italienische Version gesehen.
Und es war beides furchtbar. Nee. Ich habe 50-50 geschaut.
Ja gut, die englische Version ist ja die Originalversion. Also die italienische ist ja die synchronisierte Version.
Ja, aber Fall. Auch die englische ist sehr eigenartig an manchen Stellen nachsynchronisiert.
Hatten wir es nicht mal davon, dass die in den meisten Fällen eh am Set selber keinen Ton mitgenommen haben und sowieso alle Fassungen gedubbt sind?
Ja, aber die Englischen passen ja zumindest zu den Mundbewegungen, weil da die Texte in Englisch gesagt worden sind und das ja...
Nee, Alter.
Doch?
Christina, hier die Hauptrolle, die Betty spielt, die hat doch Italienisch gesprochen.
Nein.
Am Set.
Nein, das Italienische ist die Synchronisation. Das haben die über die englische Originalfassung, wie die gesprochen haben, am Set, haben die italienische Synchro rübergelegt. Und das
hatten
war
wir,
total.
Wir hatten es, also bei, war das Suspiria, wo sogar unterschiedliche Sprachen am Set, wo einfach jeder Schauspieler in seiner Sprache gesprochen hat und deswegen gab es nicht wirklich eine Originalfassung, sondern nur gedubbte Version.
Ja, hast du
erzählt. Ja, ich glaube, das haben die seit den Karl-May-Filmen so gemacht.
Hm. Ja, die haben, also was die definitiv machen, die synchronisieren nach. Also dieses Overdubbing, das ist ganz normal bei Argento-Filmen.
Ja, eben.
Aber die haben am Set trotzdem alle Englisch gesprochen. Das heißt, die Mundbewegungen passen zumindest einigermaßen
zu
den Englischen.
Das siehst du ja trotzdem. Selbst wenn ich mich jetzt nachsynchronisiere, sehe ich sofort, ob ich das gerade gesagt habe oder ob ich es drüber spreche.
Ja, aber ich habe auf Italienisch umgeschaltet, da ist es komplett off. Also das ist richtig, richtig asynchron, so, wo ich dachte, okay, das nervt ja richtig. Und habe dann die englische Variante bevorzugt. Und wo es überhaupt komplett asynchron ist, also auch bei der englischen Variante, ist, wenn da geschrien wird, wenn so die Panik ausbricht und so. Da merkst du, okay, sie schreit gerade nicht wirklich aus vollem Hals, aber du hörst da diese panischen Schreie. Hm? Aber ist für mich alles okay gewesen, ist alles für mich so im Rahmen des Films. Und weiß nicht, ich habe mich da so ein bisschen mitreißen lassen. Ich habe diesen Film um 4 Uhr morgens gesehen und es war halt dunkel draußen und irgendwie diese Stimmung mit diesen Rahmen und ich war da so in diesem Mindset drin und fand das cool. Das hat so ein bisschen was von diesem klassischen Gruselfilm gehabt. Gleichzeitig diese Mega-Kamera und war für mich echt ein guter Film mit Macken, definitiv. Und ich weiß auch, dass die schlecht spielen oder so bestimmte Dialoge, aber es hatte für mich so ein bisschen was von so einer, auch durch dieses Oper-Setting hatte das für mich so ein bisschen was von so einer Theateraufführung. Mhm. Wenn sie so zum Beispiel im Bett sitzt aufrecht und sagt dann so, warum habe ich überhaupt diesen Job angenommen? Oder warum ist der Main Act überhaupt irgendwie verletzt worden, sodass ich diesen Job angenommen musste? Und dann habe ich nur darauf gewartet, dass der Vorhang so fällt. Weißt du, so für diesen Akt so. Und das Publikum hat applaudiert und dann wartet halt auf den nächsten Akt auf der Bühne. So kam der Film für mich rüber. Das wirkte wie so ein Theaterstück.
Ja, sicher, hundertprozentig. Also ich meine, der hat das Setting und den Titel nicht von ungefähr her. Das ist mir schon klar, dass das eine Metaebene noch ist. Dieses,
war sehr theatralisch.
Dieses Opernhafte. Mhm. Es hat halt nicht funktioniert, was soll ich sagen?
Ja, nee, fein.
Also ein Film, der in meinem Kopf sicher besser funktioniert als in dem Moment, als ich ihn gesehen habe. Ich weiß nicht, ganz kurz nur, aber der William McNamara, glaube ich, heißt der. Mhm. Ist euch der aufgefallen? Ich glaube, der hat den Regieassi gespielt, der eine Affäre mit ihr hat.
Ach, der war das, okay.
Ja, ja. Und ich habe mir gedacht, woher kenne ich den?
Junge.
Den kenne ich doch aus Copy Kill.
Ist genau der, ja.
Also, wie jung der gewesen sein muss. Ja, ja. Ich meine, er hat in Copy Kill schon wie 12 ausgesehen. Ich nehme mal an, er war in frühen 20ern bei Opera.
Ja, es war ja sein Feature-Debüt, ne? Aber mich hat er so an Cary Elwes erinnert, Alter.
Ein bisschen, ja, stimmt. Junger Cary Elwes.
Ja. Auf das jeden Fall, ich weiß nicht, ich habe den zweimal gesehen, nämlich jetzt bei Opera und bei Copy Kill und der ist für mich sehr positiv herausgestochen. Ich weiß nicht, warum, ich habe keine Ahnung, warum ich den noch nicht öfter gesehen habe. Ich sage jetzt nicht, das ist der größte Star und warum ist nicht mehr aus ihm geworden, aber ich finde schon, dass er Qualitäten hat.
Ja, zumal der hat 132 Credits, ne? Der hat nicht gerade wenig
ja,
gemacht.
Ja gut, aber...
Also, du hast bestimmt schon auch noch ein paar andere Sachen von ihm gesehen.
Okay.
Oder?
Naja, sag mal. Weil ich meine, wenn ich auf IMDb gehe und es sind seine 4 bekanntesten Filme und ich habe 3 davon noch nie gehört, ich weiß nicht, ob wir da wirklich viel finden.
Wahrscheinlich nicht viel, ja.
Eben, das ist es halt, ob man noch was Namhaftes gemacht hat.
Ja, aber scheint auf jeden Fall durchgehend zu arbeiten, insofern.
Aber, ja klar, aber ich meine, ich finde, der hat schon was. Mhm. Also den fand ich gut, deswegen weiß ich nicht. Ich habe da die ein oder andere Nebenrolle gar nicht so schlecht besetzt gefunden. Und wenn man sagt, man zieht das durch mit dem Theatralischen und dem Opernhaften, dann weiß ich nicht. Dann irgendwie hat der Rhythmus für mich nicht gepasst da.
Ja, Besetzung und Schauspieler fand ich keinen einzigen gut. Also nicht mal den du jetzt genannt hast. Das ist für mich, ist für mich nicht auf der Plusseite. Aber der Film an sich, die Schnitte und dieses Künstlerische, fand ich super. Also auch diese Vorstellung, dass er ihr so diese Nadeln aufs Auge klebt, so wo man ja technisch sieht, okay, selbst wenn sie die Augen wahrscheinlich zumachen würde nichts passieren, aber es ist trotzdem so diese Vorstellung im Moment, dass sie die Augen halt nicht schließen darf, reicht er in meiner Vorstellung als Alter, ist das freaky.
Nee,
und dann postiert er sie hinten.
Ist ja auch ein starkes Bild.
Genau, und er postiert sie hinten in diesem Schaukasten, wo praktisch Schaufensterpuppen sitzen. Das sind so alles Szenen, wo ich dachte, Alter, das sieht richtig krass aus. Das sind richtig gute Ideen.
Ja, ja. Nee, das sage ich ja. Also bildsprachlich konnte ich mich hier auch durch den Film retten. Halt alles.
Mehr nicht.
Alles. Na ja, gut. Ansonsten, wie gesagt, Wirkung und Stimmung und Schauspiel und Handlung und so, das ist mir alles.
Okay.
Entgang.
Und das Explizite ist natürlich auch voll meins.
Was, also dieser, was mich interessiert.
Dieser Schuss durchs Auge und durch den Mund mit dem
Messer. Aber Alter, so. Gerade diese Szene, ne?
Mega.
So zum Thema, wie blöd kann sich ein Charakter verhalten? Da wird ihre, wer war das noch? Ihre Agentin? Nee. Die da erschossen wird durch die Tür.
Ja, ja, das war ihre Agentin.
Doch, ist ihre Agentin, ja. Ne? Ja. Jetzt hat sie gerade mitbekommen, dass der Typ, der direkt vor der Tür steht, sie durchs Guckloch erschossen hat. Was macht sie als erstes? Stellt sich ziemlich genau an die Stelle, vielleicht 2 Meter dahinter, auf der Höhe jedenfalls, und fängt an, blöd rumzuschreien und rumzuwedeln und so, und du Wichser, du Arschloch, bla bla bla. Und ich denke, Alter, der müsste einfach nur nochmal genau an die gleiche Stelle schießen und du wärst toast. So, was zur Hölle, was denn das für ein Move?
Naja, Moment, aber...
Dass du nicht sofort in Deckung gehst, wenn da durch die Tür geschossen wird, so, du hast realisiert, okay, fuck, der hat gerade durch die Tür meine Freundin erschossen, da gehe ich vielleicht mal in einen anderen Raum oder... Duck mich zumindest oder whatever. Aber nee, ich stelle mich genau an die Stelle, um Rabatz zu machen, ey.
Ja, man ja, hätte
aber du kannst doch bei dem Film jetzt nicht wirklich mit solchen Realitätsargumenten kommen.
Nein, aber ich das meine, hat sich halt immer so krass durchgezogen. So das maximal Dämlichste, was du in der Situation machen kannst, macht sie dann halt.
Aber
auch.
Sie hat ja nicht durchgeschaut durch das. Also in dem Moment, wenn du durchschaust, siehst du ja, dass jemand direkt vor der Tür ist, wenn er das Auge direkt vor diesem Guckloch hat. Und dass er da seine Knarre ansetzt und durchschießt, ist ja was anderes, als wenn hinter der Tür irgendwann rumschreit. Da ballerst du ja nicht auf die Tür rauf.
Nee, aber du begibst dich doch nicht genau in die Schusslinie, wo du festgestellt hast, da wurde gerade schon jemand erschossen.
Also Schusslinie wäre für mich, wenn sie auch da durchgeguckt hätte. Das wäre für mich total unglaubwürdig.
Okay.
So ist es für mich okay.
Ja gut, wie auch immer. Ich finde, die hat hier wirklich sich rekorddämlich verhalten in so ziemlich jeder Situation. Aber ist ja auch egal. Mir ist schon klar, dass der Film sonst nicht funktioniert. Mhm. Ich finde es halt schöner, wenn sowas ein bisschen glaubwürdiger inszeniert wird.
Mir ist ich klar, weiß nicht, dass warum, aber... Ich habe mich dauernd erinnert, gefühlt an De Palma.
Ja, total. Total De Palma-Vibes. Fand ich auch.
Schon, oder?
Ja, gerade so Blow-Up und so. Also ist
ja.
Definitiv der Stil. Fand ich auch.
Aber auch die opernhafteren Szenen im Untouchables.
Mhm, stimmt.
Mhm.
Also ich hab mir die ganze Zeit gedacht, die wären ein nettes Geschwisterpärchen, wenn man die mal als Double Feature zeigt.
Mhm. Ist auch interessant, dass sie die Raben in der Oper nie wieder einfangen konnten, komplett. Die haben sich irgendwo eingenistet und irgendwo in den Dächern sich da festgesetzt, sodass die 3 Jahre später teilweise bei irgendwelchen Opern und so dann vorgeflogen kamen und dann irgendein Rabe rumgeflogen ist, der noch irgendwie von Argentos Dreharbeiten noch da übrig geblieben ist.
Siehst du, zu dem Zeitpunkt war ich im Film schon so raus, dass ich mir dann eben auch darüber Gedanken gemacht habe, dass ich dann dachte so, okay, Alter, jetzt lassen ihn die Vögel da rumfliegen. Keine Chance, die wieder einzufangen, Alter. Das war halt so ein, okay, jetzt in den nächsten 2 Takes muss das funktionieren, sonst haben wir keine Raben mehr.
Ja, dann bist du halt nicht involviert in den Film, wenn du, das hatten wir auch neulich schon mal, wenn du über sowas nachdenkst,
eben,
natürlich.
Dann ist schon zu spät, ja.
Ich hab schon versucht, immer wieder reinzukommen in den Film.
Ja, ich auch,
Du hast das vorher kurz erwähnt, Guess.
Mhm.
Für mich war die Musik zum Beispiel ein wahnsinniges Problem. Ich weiß nicht, ob es an der Abmischung lag, weil es hätte mich überhaupt nicht gestört, der Kontrast zwischen den ganzen Operndingen, die man gehört hat, nämlich wirklich auch aus Macbeth, aber dann auch von anderen Opern.
Mhm.
Und dann dem Heavy Metal, war Heavy Metal, oder?
Ja.
Den Morden, nämlich auch nicht bei allen Morden, sondern ich habe irgendwie das Gefühl, das hat gewirkt wie, weißt du, die Opernsachen waren richtig geil produziert und wenn du Dolby Surround Sound hättest, wäre das richtig gut gekommen. Bei den Heavy-Metal-Sounds, und auch da bin ich mir sicher, Argento hat das nicht unabsichtlich gemacht, aber es hat sich so angehört, als ob sie es im Nebenzimmer aufgenommen hätten. Mhm. Also es war so dumpf und es war
und
nicht...
übersteuert so ein bisschen. Ne?
Übersteuert, es war alles schlecht daran. Also nämlich, was ein Tonmeister als schlecht bezeichnen würde.
Ja, vielleicht hat Argento aus seinem Polo da seine Kassetten rausgeholt, aus dem Kassettendeck.
Aus seinem Polo.
Genau, und hat das auf den Soundtrack gehauen, die Metal-Kassetten.
Also weißt du, es war so viel für mich stimmig, dass mich solche Dinge dann ziemlich rausgeschmissen haben.
Mhm.
Wie die Musik und die Schauspielerei.
Ich verstehe das mal mit dem Film und es gibt auch Leute, die diesen Film komplett abstrafen. Ich habe ja um 6 Uhr morgens habe ich mir über Instagram mit unserem Kumpel Tom geschrieben, hier Atom Bomb. Und da meinte ich schon zu ihm, dass ich gerade einen Film gesehen habe, den er irgendwie 2,5 Sterne gegeben hat, was ja so kompletter Durchschnitt ist oder noch unterdurchschnittlich. Und da war ich noch in dem Mindset, dass ich den voll gut fand. Und da haben wir noch kurz drüber diskutiert, ob es eigentlich eine schlimmere Strafe ist, dass man Filme gut findet, die der andere irgendwie nicht mag, oder ob es schlimmer ist, dass man Filme scheiße findet, die der andere, nee, wie? Ihr wisst schon, was ich meine.
Ja, aber sehr gute Frage.
Ja. Und deswegen, und da habe ich schon mit ihm drüber geredet, so kurz mal, und deswegen muss ich dem mal hier einen schönen Gruß bestellen. Es ging auf jeden Fall um Opera. Bei mir hat er, ich fand ihn gut. Wie gesagt, ich mochte das alles. Der hat für mich so ein bisschen so diesen Midnight-Movie-Touch aus den, aus den 70ern und 80ern, so von so einem Bahnhofskino, und in der Hinsicht funktioniert er gut. Also ich erkenne die Macken und die schauspielerischen Leistungen, aber trotzdem ist das für mich echt ein guter Film. Die Effekte waren super. Also schon mal.
Nein, also ich hab auch mit einem Freund drüber gesprochen, der leitet hier ein Horrorfilm-Festival, das Slash-Festival. Schöne Grüße an Markus Kreuschnick. Und ich würde sagen, der ist so wirklich ein Kenner, und also der ist auch per Du mit Dario Argento, und der kennt diese Leute und hatte sie alle schon nach Wien geholt, und ich glaube, der weiß schon, wovon er spricht, und mir ist auch klar, dass das Subjektivität und Objektivität da immer aufeinander trifft und alles. Aber der war so richtig entsetzt, als ich ihm gesagt habe, ja. Also ich meine, der war schon mal entsetzt, dass ich mit Opera nicht so viel anfangen konnte. Aber als ich ihm gesagt habe, ich fand auch Suspiria nur gut,
da also,
gerade, dass er mir nicht die Freundschaft gekündigt hat.
Okay.
Okay, aber interessant, Otto, weil ich sehe das sehr ähnlich. Ich war von Suspiria auch so, fand den okay, aber habe da eben auch ähnliche Dinge bemängelt wie hier. Lange nicht so wie hier, aber habe das auch nicht so richtig verstanden, warum diese Filme so eine krasse Fanbase haben.
Ja, es gibt auch Leute, die mit Argento allgemein nichts anfangen können. Da geht es ja schon los. Also da.
Ja, also das war jetzt mein zweiter Film. Ich werde ihm sicher noch ein paar Chancen geben.
Ja, weil das hat was Interessantes. So, es war für mich hier in der Ausführung leider nicht so rund.
Ja.
Aber eben, also die Ansätze, ich erkenne die ja, weißt du? So, das ist dann einfach.
Aber dieses Giallo, ich meine, dieses Giallo-Genre aus den 70ern, das ist allgemein so ein bisschen sleazy und ein bisschen trashy und mit nicht gerade den besten Schauspielern ausgestattet. Das ist halt so, das bringen die Filme irgendwie mit. Deswegen, das ist so.
Du, absurderweise war Schauspiel hier auch für mich das kleinste Problem.
Okay.
Weil da ging es mir ähnlich wie dir. Das ist halt spätestens nach Minute 10 kaufst du das halt, weil du weißt, okay, also da jetzt kommt nicht plötzlich Meryl Streep um die Ecke. Und deswegen ist es dann auch fein. Aber gehört ja noch ein bisschen was anderes dazu.
Ja, klar.
Aber jetzt, wie cool. Jetzt einmal, ich meine, ich habe da auch schon mit Puristen gesprochen, weil ich habe keine Ahnung, wo da was dazugehört. Aber ist es wirklich Giallo?
Das hat Giallo-Anleihen. Das ist nicht so ein klassischer Giallo wie andere.
Okay. Weil ich hab in irgendeinem Gespräch mal wirklich bei solchen Leuten nur fallen lassen, Suspiria und Giallo in einem Wort, und die sind mir in die Kehle gegangen und haben gesagt, bitte einfach mal ruhig sein und nicht mehr weiterreden.
Das sind wirklich Puristen.
Ja, ja, da gibt es auch eine klare Definition, da hatten wir es ja auch schon ein paar Mal von, aber.
An der Stelle sei vielleicht das Special von Alessandro, unserem Kumpel, zu erwähnen. Der hat mal tatsächlich so ein Giallo-Special gemacht, wo er nochmal erläutert hat, was da so die besonderen Aspekte sind und woran man die erkennt und
unterscheiden kann. Ja, klar, wer mehr darüber hören will, auf jeden Fall bei Alessandro.
Cinema Volante.
Cinema Volante oder natürlich auch den Filmfressen.
Ja, das sind gute Leute.
Weil die widmen sich den Themen schon auch gerne und oft.
Das stimmt, ich bin da auch kein Experte, aber also Anleihen hat er definitiv mit diesen Close-Ups auf die Augen und die POVs von dem Mörder und so. Also
ich glaube schon so typische. Peter und Manu haben zusammen wahrscheinlich alles gesehen, was es in die Richtung gibt.
Eine Menge, ja, auf jeden Fall, definitiv. Ja, aber dafür haben die wahrscheinlich Sunrise nicht gesehen, kann ich mir vorstellen.
Wer weiß.
Wer weiß.
Wollen wir ihnen mal nicht unterstellen.
Nee, wir wollen nicht spekulieren. Aber jetzt nochmal, weil wir im Spoiler-Part sind, wollte ich nochmal aufs Ende eingehen. Bevor es zu dieser alpinen Sequenz gekommen ist, hätte man den Film schon beenden können mit einem Nachspann. Das wäre ein guter Impact gewesen. Oder aber in dem Moment, wenn halt feststellt, dass der Mörder doch noch lebt. Dass er diesen einen Kniff mit der Schaufensterpuppe gemacht hat, die da verbrannt wird und so. Und was ja auch ein bisschen hanebüchen ist, dass man nicht feststellen kann, dass das ein menschliches Gewebe ist.
Tage danach stellen sie es fest.
Ja. Aber
uns ist da was aufgefallen.
Und wenn er dann auftaucht da, oder wenn es dann heißt so, oder wenn irgendwo, keine Ahnung, du siehst halt die Leiche von dieser Haushälterin, das würde schon reichen, da den Nachspann zu bringen. Das hätte einen krassen Impact. Aber dieses Komische mit der Polizei und den Polizeihunden und so und dann mit der Eidechse, Terrence Malick jetzt noch mit reingebracht oder was jetzt noch im Nachspann so. Das war dann zu viel. Also man hätte diesen Nachspann einfach viel früher setzen können. Entweder vor dieser kompletten Sequenz oder halt zumindest nachdem feststeht, okay, er lebt noch.
Ja, zumal dann auch noch dieser blöde Anflug von so einer Wendung ihrerseits, ne, dass eben. Sie dann ihm vorgibt, so, ach so, ja, jetzt finde ich dich ja total geil, weil jetzt hast du ja alle um mich rum umgebracht. Ich erkenne, was du da machst.
Und er kauft es vor allen Dingen.
Ja, eben. Also das meine ich, dass er dann auch noch sagt, so, ah, okay, die ganze Zeit hast du Schiss und jetzt ist es endlich angekommen, cool.
Ja.
Happily ever after, ja.
Ja, ja, nee, das war, da fehlte, das war komplett off. So zu dem vorigen aufgebauten Feel vom Film. Insofern fand ich schade, dass der da noch, also die 5 Minuten, dass der noch weiterging, weil er sorgte dann eher für Punktabzug.
Ach so, wirklich?
Naja, nicht jetzt ein ganzer Punkt, aber einen halben Punkt hätte der noch kriegen können, wenn es nicht diesen Epilog gäbe. Auf jeden Fall.
Alright.
So viel kann ich nochmal als Tipp geben.
Ja.
Okay.
Und Otto, du hast ja schon auch gesagt, du erkennst hier diese handwerklichen Dinge, die du irgendwie schätzen kannst, aber ansonsten hat dich der Film halt nicht gekriegt.
Ja.
Alright. Dann habe ich eine ungefähre Vorstellung.
Ich auch. Nein, gut. Ich meine jetzt nicht von meinen Punkten, sondern von euren.
Okay.
Dann lass uns loslegen.
Ob ich wieder voll daneben liege.
Noch jemand Fragen an mich? Nicht, dass da wieder Beschwerden kommen?
Nee.
Alright. So, dann Tippi-Tipp. Vorhin hat Guess angefangen, dann fange ich jetzt mal an. Ich sage, Guess ist bei 8 und Otto bei 6.
Wer ist jetzt dann?
Du.
Lee. Alter, okay, das ist nicht so leicht. 5. Und Otto. 6.
So, Otto.
Okay, ich sag, Guess hat 8,0 und Lee, du hast 6,5.
Na, jetzt bin ich mal gespannt auf die Auflösung. Also bei mir seid ihr daneben. Ich bin tatsächlich bei 8,5.
Ah, damn it.
Noch einen halben Punkt drüber.
Shit. Ich bin bei 5 tatsächlich.
Ui, okay.
Guess, also heute bist du echt wieder auf Spur. Aber sehr gut. Schön.
Mal gucken, ob ich bei Otto verkackt habe.
Otto, es klang schon 6.
6,5.
Ah, ja, immerhin. 6,5 immer noch bekommen, das geht ja.
Ja. Alright, das heißt, ich habe minus 1. Otto hat minus 1,5 und Guess minus 0,5. Oh boy, Guess wird schwer einzuholen heute.
So eine Scheiße.
Na, sage mal. Wir haben dich hier für Niveau rangeholt. Jetzt benimmst du dich wie wir.
Julie, ihr habt die Scheiß-Triangel, oder?
Ja, ja.
Oder was war das für eine Triangel?
Ja, noch ist die Triangel, ja.
Das ist aber nur zum Spoilern.
Ab der Triangel ist meine Hose runtergerutscht und okay. Ich sag nur mal Pipi-Kaka.
Ja, ist fein. Hier kannst du noch auslassen. Das ist immer noch das Spoiler-Kapitel.
Ja, genau. Danach darf nicht mehr geflucht werden.
Nee. Jetzt ist vorbei, denn wir leiten über zu meinem Film.
Ja, damit hast du ja schon gewonnen. Scheiße.
Ach so, stimmt, ich muss ja nicht mehr.
Ja, ja. Guess hat das Ding gerockt.
Kann Otto mich noch einholen?
Haha.
Nee, ernsthaft jetzt. Ich weiß nicht, wie es zwischen euch beiden steht.
Ach, ob er mich einholen kann, meinst du,
ja.
Oder was?
Also ob er noch gleichziehen kann mit mir. Nee.
Nee, mit dir sowieso nicht, sag ich ja. Also du hast jetzt 1,5 Miese.
Ah ja.
Ich habe 2,5 Miese und Otto ist bei 3,5.
Ach so, okay, dann steht ja schon alles fest für die Episode. Nichts mehr zu reißen.
Naja, also
heißt das, ich muss jetzt für ein Jahr euer Ding moderieren?
Das heißt, ja, genau.
Nee, so weit sind wir noch nicht.
Nein, wenn du gewonnen hättest du es machen dürfen, oder?
Ach so.
Ja.
Glück gehabt.
Okay.
Verlieren ist
haben
einfach
wir noch einen Film?
Wir haben noch einen Film von mir, genau.
Ja.
Wieso, musst du weg?
Nein, ich hab mir natürlich nichts vorgenommen. Ich weiß ja, dass ich für euch mir 4 Stunden nehmen sollte.
Sehr gut. Und jetzt halte ich fest, ich bin ähnlich rangegangen wie Lee, weil ich dachte, wenn Otto schon mal da ist, kann ich mal hier einen ungesehenen Klassiker bringen, den ich noch nicht kannte. Und den hast du natürlich schon gelockt. Jetzt ist lustigerweise, hast du hier das aktuellste Projekt aus dem Jahr 2021 gemacht von uns dreien. Finde ich auch ziemlich witzig jetzt, wenn man so, wenn man das rekapituliert in der Episode. Von mir gibt es einen Klassiker aus dem Jahre 1940, aus dem Genre Komödie, Liebesfilm. Ein sehr beliebter, berühmter Film. The Philadelphia Story. Die Nacht vor der Hochzeit. Vom Meisterregisseur George Cukor. 5-fach Oscar nominiert, der Kerl. Gekriegt hat er ihn für My Fair Lady. Philip Barry verfasste das Broadway-Stück, wonach der Film gedreht worden ist. Und Donald Ogden Stewart adaptierte dieses Broadway-Stück Auch hierfür gab es einen Oscar für die Nacht vor der Hochzeit. Den zweiten Oscar von 6 Nominierungen insgesamt bekam James Stewart.
Wofür war der erste Oscar?
Fürs Drehbuch.
Ach, fürs Drehbuch, okay. Mhm.
Drehbuch und James Stewart bekamen, also 2 Oscars hat er gekriegt. Und das ist das ziemlich krasseste Triumvirat der damaligen Hollywood-Stars aus dem Jahre 1940, weil neben James Stewart steht Cary Grant hier als zweite Hauptrolle noch vorne auf dem Cover und Catherine Hepburn ist die weibliche Hauptrolle.
Oha.
Ziemlich krass. Wie lange ist es her, dass du ihn gesehen hast, Otto?
Lange. Wirklich lange.
Lange her. Okay.
Um, 20 Jahre.
Abgefahren, 20 Jahre.
18 Jahre vielleicht.
Mhm. Wow. Ich weiß nicht, wie viele Filme die zusammengedreht haben, aber ich glaube, es ist tatsächlich das erste Mal, dass ich James Stewart und Cary Grant in einem Film gesehen habe.
Ich weiß auch nicht, ob Hepburn und Stewart schon mal zusammen einen Film gemacht
haben. Glaube ich nicht.
Ja, gute Frage. Cary Grant und Catherine Hepburn definitiv, die hatte ich ja hier schon.
Ja.
Mit Leoparden küsst man nicht. Aber Stewart und Hepburn, gute Frage. Ich erzähle mal kurz die Story. Eine reiche Familie aus Philly, die ist schnell erklärt, bereitet sich auf die morgige Hochzeit von der Tochter Tracy Lord vor. Und weil diese Hochzeit bevorsteht, wird ein Klatschreporter-Pärchen, da wird der männliche Part von James Stewart gespielt, wird auf die Familie angesetzt, um darüber zu berichten, Fotos zu besorgen und ein bisschen Material für die Zeitung. Also so die ersten Klatschreporter von damals, so die man heute ja auch noch kennt. Und das sind nicht die einzigen, die dort auftauchen vor der Hochzeit, sondern es taucht auch ihr Ex-Mann auf in Form von Cary Grant. Denn das ist nicht der Mann, den sie heiratet, sondern das ist praktisch ihr Mann, den sie schon mal geheiratet hatte.
Okay.
Und jetzt haben wir praktisch ein Trio aus 3 Männern. James Stewart verguckt sich in sie, sie verguckt sich ein bisschen in James Stewart, in den Reporter, heiratet aber einen anderen Mann und zudem ist noch ihr Ex-Mann am Start, für den sie auch noch so ein bisschen Gefühle hat und er auch ein bisschen Gefühle für sie hat. Und dieses Aufeinandertreffen dieser Parteien und der Brautvater und der Vater von dem Bräutigam, das sorgt für ein Dialogfeuerwerk wie aus einer Gatling. Mhm. Also das ist richtig, richtig gut. Und der Pluspunkt von Die Nacht vor der Hochzeit sind definitiv die, die Lines, die fürs Drehbuch geschrieben worden sind. Also was der Autor hier zu Papier gebracht hat an Dialogen und Monologen, ist wirklich off the hook. Das ist hier 220 km/h,
okay,
messerscharfe Dialoge am laufenden Band. Also man sieht an jeder Stelle, dass es so ein Broadway-Stück war oder dass es auf der Bühne aufgeführt worden ist, weil das wirkt halt oftmals so begrenzte Locations, es spielt alles so ein bisschen größtenteils um dieses Haus rum, um dieses Anwesen. Und
es wird auch nur dieser eine Abend erzählt?
Oder? Ja, nee, es geht auch schon ein bisschen in den nächsten Tag. Und
okay.
Das ist jetzt der primäre Teil, der sich vor diesem Abend letztendlich entzieht, wo dann ein paar Leute unerwartet auftauchen, aber es wird auch bis zur Hochzeit noch berichtet.
Okay.
Ja. Cary Grant durfte sich seine Rolle übrigens aussuchen für den Film, also den haben sie gefragt, welche Rolle er machen will. Und die Rolle, die er dann genommen hat, ist definitiv die unspektakuläre, weil James Stewart ist ja im Zentrum des Geschehens und ist ja der Typ, der Sunny Boy, der sie so wegfegt von den Füßen und der so ein bisschen Sprüche klopfen darf. Cary Grant hat also weniger Screentime und ist definitiv die unspektakuläre Rolle, aber den wollte er spielen.
Okay.
Nachdem er den Oscar bekommen hat, hat er wahrscheinlich auch alles richtig gemacht.
Naja, vielleicht hat die ihn mehr angesprochen, das weiß man ja auch nicht. Also mehr Screentime ist ja nicht zwangsläufig immer die bessere Rolle.
Sorry, James Stewart hat ja den Oscar bekommen, hat ja gar nicht Cary Grant gekriegt, der war nur nominiert. Ja, stimmt schon. Ist ja auch fein.
Nee, aber meintest du nicht, dass Cary Grant davor einen Oscar gewonnen hat? So habe ich das gerade verstanden.
Nee, James Stewart hat den Oscar bekommen. Cary Grant habe ich gar nicht
erwähnt. Ja, aber für diesen Film.
Ja.
Ja, ja. Mhm. Ja, das kann er ja im Vorfeld noch nicht gewusst haben.
Nee, aber es wäre ein guter Zug gewesen, wenn er den Oscar gekriegt hätte. Deswegen wollte ich gerade sagen, er durfte sich die Rolle aussuchen. Wenn er dafür natürlich noch den Oscar gekriegt hätte, was ich jetzt gerade aus Versehen rausposaunt hätte, dann wäre es natürlich auch eine kluge Entscheidung gewesen, dass er sich praktisch für die Oscar-Rolle entschieden hat. Aber,
ja, Cary Grant hat ja nie einen Oscar gewonnen.
Stimmt, ja. Und dafür ist er bekannt, dass er mehrfach nominiert war, aber
ach
nie,
so, ja,
nie
ja,
den Oscar gekriegt hat. Definitiv. Zweimal war er nominiert? Da hätte ich mich wahrscheinlich auch verschätzt.
Hätte jetzt auch mehr gedacht.
Dachte ich auch, dass er 3-4 Nominierungen bestimmt auf der Kappe hat.
Leider nicht.
Ja, sehr, sehr guter Film, Die Nacht vor der Hochzeit. Sehr witzig, aber hauptsächlich Dialoge und am laufenden Band. Also man darf hier keine Action erwarten und keine Slapstick, sondern das ist schon alles Sprüche und Konter und teilweise auch wirklich improvisiert, was dann im Film drin geblieben ist.
Oh, okay.
Also James Stewart hat einen Schluck auf an einem Moment oder spielt da einen Schluck auf, weil er was getrunken hatte vorher. Und so stand es auch nicht im Drehbuch. Und Cary Grant musste dann auf seinen Schluck auf reagieren und meinte dann so von wegen, excuse me. Und dann haben sich so ein bisschen die Bälle hin und her gespielt.
Ja, geil.
Und das war zum Beispiel nicht so im Drehbuch drin. Und das hat George Cukor, der normalerweise auch darauf besteht, dass die Leute genau die Lines so sagen, wie sie es machen sollen.
Ja, das war zu der Zeit eh nicht üblich.
Eben, der hat das dann drin gelassen, hat gesagt, okay, irgendwie ist das cool. Super Film. Und zu Recht sehr gefeiert. Also der hat ja nochmal, lustigerweise wollte ich mir dieses Jahr noch die oberen 10.000 angucken. Aus den 60er Jahren.
Den kenne ich.
Und die oberen 10.000 ist ein Remake von Die Nacht vor der Hochzeit. Das ist quasi die gleiche Story, nur mit anderen Schauspielern in neuer Form. Das ist, das basiert genau auf dem gleichen Broadway-Stück wie Die Nacht vor der Hochzeit.
Das heißt, die Familie, in der Hepburn hier ist, ist auch so besser situiert oder was?
Ganz genau.
Deswegen kommt da überhaupt ein Reporter hin.
Richtig, okay. Deswegen ist die Presse auch da, weil das eine der angesehensten Familien ist in Philadelphia und deswegen ist da überhaupt so ein Trubel, weil das die zweite Hochzeit von der Tochter ist und so. Die kennen halt alle. Ganz genau. Und die oberen 10.000 ist dann die gleiche Story. Ich hätte mir fast den Film nochmal angeguckt, also den, ich hätte mir fast diesen anderen Film noch angeguckt, wenn ich nicht recherchiert hätte und gesehen hätte, okay, das ist das Remake, krass. Jetzt habe ich ihn nach hinten geschoben.
Ein Grund mehr, den gleich zu gucken, Alter.
Nee, eben nicht, sondern ich bin dann einer, ich schiebe den dann weit weg, weil ich sage, ich gucke mir das Remake dann doch nicht so kurz hintereinander weg.
Otto, wie machst du das? Also hast du da auch eine generelle Rangehensweise? Weil da Guess und ich ticken da echt sehr unterschiedlich. Weil ich finde das immer irgendwie spannend, wenn man dann so eine Geschichte hat und dann gibt es unterschiedliche Fassungen, sich das irgendwie so ein bisschen geballt reinzupfeifen, finde ich ja sehr spannend. Da ist er überfragt.
Wirklich, keine Ahnung, total überfragt. Während du jetzt geredet hast, habe ich in meinem Kopf versucht, irgendwie Filme, Remakes aufzuzählen, die ich spannend finde, zu vergleichen. Mhm. Mir fällt keiner ein. Also, es gibt genug Beispiele, aber ich wüsste jetzt nicht, ob ich die absichtlich nah beieinander oder weit weg voneinander gesehen habe. Also, wahrscheinlich, dass ich sie nicht nah beieinander gesehen habe.
Machen wir mal ein ganz einfaches Beispiel und du guckst dir eine Filmserie an, jetzt mit einem Sequel. Würdest du eher Zeit verstreichen lassen zwischen dem ersten Teil und dem Sequel oder würdest du die eher kurz hintereinander gucken?
Bei einer Serie?
Naja, jetzt Lethal Weapon 1 und Lethal Weapon 2.
Ja.
Sagst du lieber, okay, nee, ich warte jetzt ein, zwei Jahre, bis ich Lethal Weapon 2 gucke, oder sagst du, nee, den will ich nächste Woche schon gucken?
Gleicher Tag, Alter.
Oder wie Lee, gleicher Tag. Damit du in den Charakteren bist, damit du weißt, was im ersten Teil passiert.
Ich habe das neulich zum Beispiel gemacht, als wir Alien 3 gucken mussten, hatte ich Bock danach gleich den vierten zu sehen und habe das gemacht. Hm.
Ja, Alien ist ein besseres Beispiel. Alien, die Alien-Reihe habe ich mit Sabrina das letzte Mal gesehen, weil zufällig der zweite lief auf Kabel 1 irgendwann in der, am Nachmittag. Mhm. Am Nachmittag.
Ist voll strange, ja.
Nein, wahrscheinlich war es in der Nacht, weil das lief dann das ganze Wochenende. Ich habe gesagt, ja, wir haben die meisten hier und andere sind auf Netflix und das ist, wir hätten alle hier und wir haben 3, 4 dann noch geschaut. Und dann im Endeffekt auch noch den Einser. Also ja, kommt vor, dass man das dann geballt sehen möchte. Ich weiß, dass ich, egal wie viel ich vorhab, mir den ersten Parten nie ohne den zweiten anschauen kann.
Okay.
Und das sind halt doch schon 4 Stunden, 4,5 Stunden.
Also jetzt im Fall von Alien oder generell?
Nee, beim Paten hat er gesagt.
Beim Paten.
Ach so, beim Paten, okay.
Ja, das ist so das Beispiel, was mir einfällt. Also ich meine, wenn ich jetzt nur den zweiten oder dritten Lethal Weapon sehe, kann ich damit leben, dass ich den nächsten jetzt ein paar Jahre nicht sehe. Aber interessant ist ja zu wissen, bei Filmen, die es schon alle gibt, aber ich kenne keinen davon. Beispiel ist, aber das ist jetzt nicht wirklich eine Reihe im Sinne von 1, 2, 3, aber die Farbtrilogie, die französische.
Ja, drei Farben, rot und so.
Ja. Genau, da hatte ich das Gefühl, ja okay, jetzt habe ich mir einen angeschaut, schaue ich mir in den nächsten Tagen die anderen auch an. Also ja, wahrscheinlich bin ich wie Lee gepolt und weiß es gar nicht.
Ja, die Richtung. Ja, ich bin dann einer, ich lasse dann lieber Zeit verstreichen, bis ich mir dann irgendwie sowas thematisch ähnliches oder ein Sequel angucke. Es sei denn, es hängt natürlich direkt zusammen, also wenn das so Herr der Ringe ist oder so, der dann aufhört, weißt du, wo dann der direkt ansetzt auf die anderen Teile, ist es was anderes.
Ach so, da machst du das dann?
Ja, da schon, da muss ich jetzt nicht 2 Jahre verstreichen lassen. Aber wenn das jetzt, keine Ahnung, so Terminator 1 und 2 muss ich jetzt nicht hintereinander gucken, sondern lass da lieber ein bisschen Abstand.
Was ich halt nie gemacht habe, aber durch Podcast-Vorbereitung, weil unsere letzte Staffel war halt so auf Regisseure und Regisseurinnen, also dass man quasi das ganze Oeuvre. Das finde ich schon spannend, wenn man sich von einer Person in einem Abstand von Wochen, Tagen, wie auch immer, je nachdem, wie viel Zeit man hat, alles anschaut, geballt.
Ja, weil, dann, zum Beispiel da, auch anders, ja, weil da hast du halt ganz anders die Chance, auch Parallelen zu erkennen und so eine Handschrift und so, ja. Finde ich auch sehr cool.
Ja, aber das ist nur, das finde ich halt überbewertet, so dieses von wegen, so, dass du bestimmte Dinge dann erkennst, die, weiß nicht, Stanley Kubrick in dem Film vorher schon irgendwie geprägt hat, dann holst du dir in dem Moment einen runter drauf, dass du die Szene halt erkannt hast, weil er die schon bei Barry Lyndon benutzt hat. Aber letztendlich ändert es nichts daran, ob du den Film geil findest oder nicht.
Deswegen wir sind ja nur zur Hälfte Hobbyfilmeschauer. Ich meine, wir wollen ja drüber reden. Wir versuchen das Ganze ja ein bisschen zu analysieren. Wir versuchen ja Zusammenhänge zu erkennen.
Ja, klar.
Und dann macht es schon Sinn, dass man das irgendwie...
Ja, natürlich, dann bleibt das eher haften, logisch.
Aber klar, also, wenn es nicht darum geht, dass ich jetzt bald mal zu Gast bin oder eine Stunde drüber reden muss, dann ist mir vollkommen egal.
Mhm. Ja, bei mir geht es ja sogar mit den Schauspielern so, dass ich sage, jetzt habe ich einen Film mit Shia LaBeouf gesehen. Jetzt brauche ich nicht noch einen gucken in der Woche, sondern warte halt 2-3 Monate, bis ich mir den nächsten angucke.
Okay.
Und wenn ich dann in der Watchliste rumscrolle, dann sage ich, okay, nee, den hatte ich gerade. Gucke ich lieber einen anderen Hauptdarsteller.
Ja gut, das wiederum ist bei mir schon auch stark abhängig vom Schauspieler. Also ich gucke mir jetzt nicht 2 Tage in Folge Jake Gyllenhaal an. Mhm.
Ja, aber wenn du nach dem Konzept bei Samuel Jackson, kannst du einfach jahrelang überhaupt keinen Film mehr anschauen. Ja, ja.
Weil einfach das stimmt. Aber eben, bei Samuel Jackson, den könnte ich mir, glaube ich, sehr viel öfter angucken. Aber ja, ist wie auch immer, ist sehr Geschmackssache. Mhm.
Jeder hat so sein eigenes Hypometer.
Ja.
An Schauspielern. Ja. Schon interessant. Na gut. Ja, viel mehr habe ich zu Die Nacht vor der Hochzeit nicht. Das Broadway-Stück wurde 417 Mal aufgeführt im Jahr 1939. Ist relativ frisch vor dem Film halt
das war
auf der Bühne gelaufen.
Hoffentlich nicht nur in einem Jahr.
Nee, das war nicht in einem Jahr.
Alter. Aber, ich meine, ich habe auch schon 2 Shows am Tag gespielt, aber das wäre krass. Ey, für einen der 400 Shows im Jahr wäre amtlich. Ey.
Aber es ging halt 39 los.
Ja.
Und das ist wirklich ein guter Film.
So selten kommt das nicht vor, oder? Am Broadway und West End und diesen Theatern?
Nee, also gerade
am... 2 Vorstellungen am Tag hast?
Also primär am Wochenende halt, ja klar. Ja.
Aber damals hat man ja 80% aller Filme beruhten ja auf irgendwelchen Broadway-Stücken.
Ja, klar.
Von hier, also Streetcar Named Desire und so, das waren ja alles Bühnenstücke.
Ja, das ist schon spannend. Ich meine, ich finde das ja immer schwierig, wenn man sagt, früher war alles besser, aber ich meine, das wissen wir alle, dass es immer schwierig ist. Aber wenn man das dann genau unter die Lupe nimmt und sagt, es fehlt an originären Stoffen, also dass Hollywood nur auf Nummer sicher geht und Comics und bla bla bla, das stimmt zu 100%. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das damals anders war. Du hast dich halt auf andere Dinge verlassen.
Ja, eben.
Du hast gewusst, das Buch ist ein Hit, also verfilmen wir das. Du hast gewusst, das Broadway-Stück ist ein Hit, also verfilmen wir das. Klar. Also so viele, wir springen ins kalte Wasser, Momente und nehmen Stoff, von dem noch nie jemand was gehört hat, hat es jetzt auch nicht gegeben.
Nee, eben. Also siehst du ja auch jetzt, ne, an so einem Murnau, so selbst in der Zeit schon, da setzen sie alles quasi auf eine Karte, denken sich, hier, lassen wir den machen und dann funktioniert es nicht und dann überlegen sich das ganz schnell anders. Klar, die wollen ja auch Geld verdienen, auch damals. Ja. Ja, das ist schon spannend.
Ja, ist richtig. Aber die waren damals schon recht schnell, also wenn es darum geht, so diese Sachen dann auch auf Film zu bannen und sich die Rechte da zu sichern. Also haben die teilweise, wenn ein Buch erfolgreich war, haben die schon im nächsten Jahr den Film auf die Beine gestellt oder ein Bühnenstück oder so. Mhm. Also da braucht man hier teilweise schon 20 Jahre in heutigen Zeiten und damit ging das ratzfatz meistens. Okay, soviel zu Die Nacht vor der Hochzeit. Wirklich ein toller Film. Da kann ich den Hype drum verstehen, weil die Zahlen sind sehr, sehr hervorragend. IMDb ist bei einer 7,9. Philadelphia Story hat einen Metascore von 96.
Ui.
Rotten Tomatoes, 100% Empfehlung, 8,9 von der Kritik und 4,4 gibt es von Audience. Das sind 93%, Entschuldigung. Und Letterboxd bei einer 4,0.
Okay, das ist alles sehr gut.
Das ja, ich glaube auch, dass ich mir den heute noch aus dem Regal hole und also wird wieder mal Zeit. Hast mir Lust gemacht.
Ja, toller Film. Also kann ich nach wie vor empfehlen, wer so die alten Hollywood-Stoffe mag. Und hier hat man natürlich 3 Hochkaräter in den Hauptrollen. Also da holt man ein bisschen Hollywood-Geschichte nach, wer ihn noch nicht gesehen hat. Jetzt ihr.
Ich sag, du bist bei 9.
Ich kann ja nicht mehr aufholen. Also ist eigentlich egal. Ich hätte nämlich auch 9 gesagt. Ich sage aber trotzdem... 8,5.
Aber wenn du eh 9 sagen wolltest, sag's doch. Also, das hält
ich sag trotzdem 8,5.
Okay, gut.
Da ist Otto näher dran, muss ich sagen. Das ist ein 8,5. Das ist eine 8.
Eine 8 nur?
Ja.
Okay.
Ja, nur. Hey, ja, nur.
Ja, du hast schon sehr geschwärmt.
Ja, es sind halt 20 Punkte, die hier zu vergeben sind.
Was?
Da muss noch ein bisschen Raum nach oben sein.
20?
Ja, sind doch 20 Punkte von 0 bis 10.
Wenn man halb schritten, ja.
Ja, okay.
Da ist 8 schon nicht schlecht.
Ist ja gut.
Okay, Lee, bei wie viel bist du jetzt gelandet?
Ja, warte, ich habe jetzt einen daneben gehauen, ne? Otto einen halben. Du nischt. Dann bleibst du natürlich bei 1,5.
Mhm.
Otto ist jetzt bei 4 Miesen. Und ich bei 3,5.
Oh, du bei 3,5. Okay, meine 6,5 von letzter Episode hast du zwar nicht getoppt, aber...
Trotzdem nicht mit Ruhm bekleckert, ja.
Heute mal Sieg für mich.
Yay. Aber es spielt eh keine Rolle mehr.
Ne? Nee, es spielt keine große Rolle, leider, weil die hat schon so eine Führung, dass der bis Jahresende, wenn die Raterunde halt ausläuft, ist der schon so gut wie durch.
Okay.
Ja. Ich muss da nochmal nachrechnen, aber ich glaube, da geht nichts mehr. Tja. Aber hier fürs Gefühl.
Eben.
Fürs Gefühl.
Die Ergebniskosmetik.
Ja, die Ergebniskosmetik, einmal mal einen Sieg geholt hier.
Sehr schön.
Tippt wahrscheinlich schon gar keiner mehr auf mich.
Nö, aber du, also das muss auch erstmal jemand tippen, Alter, weil du hast mit 2 Punkten Vorsprung gewonnen, das ist schon ordentlich.
Ja, stimmt. So einen Abstand habe ich normalerweise nie.
Naja.
Mhm.
Tja, Otto, wir sind dafür in guter Gesellschaft. Also du mit deinen 4 Miesen, ich mit 3,5. Das. Ja. Aber sehr schön, hey.
Wir hoffen auf die nächste Episode, aber trotzdem schön.
Haben wir auf jeden Fall mal wieder ein paar potenzielle Filme oder Projekte für die Watchlist gehabt.
Auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht.
Ja.
Jetzt zum Ende, weil wir treffen ja noch ein Quiz aufeinander, habe ich auch noch mal ein Quiz für dich. Wer ist das? Aus welchem Film ist das?
Kann ich es noch einmal hören?
Oh ja, mein klar, Gott, warte. Alter Guest. Das ist auch so geil, dass du das immer mit Leuten ausprobierst, die einfach uns offenbar nicht regelmäßig hören und jedes Mal da wieder deinen Spaß damit hast.
Naja, soll ich es Leuten vorspielen, die es hören?
Nee, das ist macht schon ja klar. Ja, aber ist so lustig, dass du das jetzt durchziehst, ey. Ja. Und Otto guckt immer noch Fragen.
Otto überlegt und überlegt.
Also das manische Lachen hört sich an wie das von Tom Cruise, aber ich keine Ahnung.
Und wenn du an den asiatischen Raum denkst, an das alte asiatische Kino?
An das alte asiatische Kino?
Ja.
Also reden wir jetzt von Kurosawa und so?
Hey, jetzt bist du auf der richtigen Fährte. Nennen wir ein Star aus einem Kurosawa-Film.
Mifune.
Jawohl, das ist Mifune. Genau den haben wir hier gesampelt.
Oh, der Guess halt doch small, ey. Oh Gott.
Nein, es ist, also genau genommen, es ist so meta, dass es ein Lee Richter ist, der Toshiro Mifune wiederum imitiert. Das ist der Sample.
Ah, okay.
Es ist nicht das Original, aber es kommt verdammt nah ans Original.
Es ist halt so völlig aus Kontext gerissen, aber okay, ja. Es ging dabei um das Schauspiel von Toshiro Mifune.
Mhm.
Und das Schauspiel ist eher sehr natürlich.
Boah, Alter, ist ja gut jetzt.
Ich liebe es so sehr.
Ich bereue es schon wieder, dass ich das Ding gesampelt habe.
Keiner hat es erkannt bis jetzt. Also die es nicht wussten.
Nee, Isa hat es dann irgendwann an deinem Blick erkannt, glaube ich. Aber
ja, aber sie hat es trotzdem nicht so richtig geglaubt.
Ja, aber was heißt das jetzt, wenn das keiner erkennt? Ist das gut oder schlecht?
Das ist gut. Das macht dich zu einem sehr wandlungsfähigen Schauspieler.
Kannst du mal sehen.
Ja.
Oh Gott.
Respekt.
Ja, so durfte ich bisher noch in keiner Rolle lachen. Das sollte ich mir vielleicht mal für die nächste überlegen.
Also wenn ich mal hier Kurosawas Ran verfilmen sollte als Remake.
Ja, bin ich gesetzt für Mifune.
Bist gesetzt, definitiv. Du darfst dann durch die serbischen Landen ziehen.
Ist halt dann auch wieder, geht so gar nicht klar mit der heutigen Besetzungsstrategie, dass ich Mifune spiele, aber...
Ist fragwürdig, ja, aber gut, ich versuche das nochmal.
Wir müssen es ins Europa verlagern.
Ja, wir müssen da, genau, wir müssen da irgendwas ins Europa verlagern, sonst wird es schwierig.
Machen so Ran irgendwie im Kosovo oder so.
Ist das eigentlich, apropos Kosovo, ich habe ja neulich über diesen Penelope Cruz-Film geredet.
Jetzt bin ich mal gespannt, wo die Brücke ist.
Weil die hat
ach so, mit dem Kriegsfotografen.
Genau, mit dem Kriegsfotografen. Sie spielt ja Gemma, eine Italienerin. Ist das dann nicht auch mittlerweile? Twice Born hieß der genau. Ist das nicht genauso fragwürdig? Wenn eine Spanierin einen Italiener spielt, ist doch dann auch nicht so.
Da wollte ja Tom auch neulich drauf hinaus, ne? Als wir über The Last Duel gesprochen haben, weil es darum ging, dass dann eben Matt Damon und Adam Driver Franzosen spielen.
Ja, genau, dass man da Franzosen direkt besetzt.
Ja, eben.
Die ging es ja um den Akzent und um die Sprache. Also, dass man auch weiß, wie jemand spricht, so der aus dem Land kommt, oder? Weil wir hatten den Vergleich hatten wir mit House of Gucci, wo du gesagt hast, der Unterschied ist ja bei House of Gucci, dass die keine Italiener sind, aber den Dialekt imitieren.
Ja.
Und da die alle flüssig Englisch sprechen bei The Last Duel, müssen die ja nichts imitieren, sondern die sprechen dann ihre eigene Muttersprache. Ja.
Und deswegen war es für mich auch kein Problem, zumal ich eben auch hier kein Problem sehe, dass Adam Driver einen Franzosen spielt, weil wenn es jetzt um Ethnien geht oder so, sind die da, glaube ich, auf sicherem Terrain unterwegs. Aber, und deswegen ist, glaube ich, auch, wenn eine Spanierin, eine Italienerin spielt, ich glaube, das ist legitim. Also ich meine, wo willst du denn da die Grenze ziehen?
Also was gar nicht geht für mich ist, wenn ein Deutscher auf jeden Fall einen Kubaner versucht zu spielen.
Say hello to my little friend.
Da hört es dann auf. Das dann wirklich, da sage ich, hier muss mal die Grenze gezogen werden.
Fürs
ist
Protokoll.
Ist das nicht Alessandro gewesen?
Okay, danke. Das war nämlich nicht ich, ne? Nur fürs Protokoll.
Nee. Erkennst du den Quizmaster nicht, wo du laufend zu Gast bist?
Say hello to my little friend. Oh Gott, das will, das ist ja Tom.
Das ist der Tom, ja.
Das ist Tom, ja.
Da haben wir ihn extra gesampelt, der war ja bei uns gewesen in der letzten Episode und wir haben ihn vergessen, den Sample vorzuspielen. Wir haben ihn gar nicht, wir haben ihn nicht einmal gedrückt, als er hier war.
Völlig verpennt.
Ja.
Also, ja, verdammt schwieriges Thema.
Nee, du kannst jetzt über Tom herziehen, weil so spät hört er uns nicht. Also so in der Episode, der hört immer nur die ersten 20 Minuten, dann ist der raus. Also egal, was der jetzt
das über stimmt, Tom. Ja. Das Intro-Geplänkel ist durch, plus wir haben schon alle Punkte genannt. Deswegen, dass wir
oh Gott, bitte Tom, wenn du das anhörst. Ich habe nicht gemeint, verdammt schwieriges Thema, dieser Tom. Sondern ich meinte, wer darf wen spielen?
Ach so, das Thema meinst du.
Ja.
Dieser Tom, bitte fang mir nicht von dem an.
Ganz schwieriges Thema.
Nein, also ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten, dass du das spielst, gerade wenn es so weit zurückliegt wie, ja, such mal einen. Ich meine, du kannst ja nicht nur sagen, such einen Franzosen, sondern ich meine, die haben ja damals nicht Französisch gesprochen, wie wir es heute kennen. Mhm. Ich meine, die Sprache hat sich geändert. Also ich finde, der Zugang, lass Leute das sprechen, was sie sprechen, damit es einfach natürlich klingt, das, was sie sagen, ist der richtige. Und der zweite Zugang ist, lass die, wenn du Italiener spielen lässt, lass die Italiener spielen. Also ich meine, ich finde es okay, wenn House of Gucci mit den Leuten besetzt ist, wie sie besetzt sind. Ich habe den Film noch nicht gesehen, ja? Mhm. Aber dann sollen sie so sprechen und nicht wie Super Mario. Also Eben. Das finde ich ist das Schlimmste aller Welten.
Mhm. Ja, das war auch ein Kritikpunkt von uns.
Du kannst mir nicht kommen mit Lady Gaga, hat italienische Wurzeln und dann she talks like this. Also da fange ich im Strahl an zum Kotzen, wenn der Trailer läuft.
Ja, dann bist du
wirklich,
wirst du wahrscheinlich
bei aber uns sein. Es ist so witzig, ne, weil als der Trailer das erste Mal kam und gestern und ich den im Kino gesehen haben, da war das mein erster Impuls.
Na,
so,
furchtbar.
Habe ich dann zu Guess auch gesagt, ich so, Alter, jetzt sprechen die alle mit so einem Akzent oder was? Und dann meinte Guess so, ja, ist ja beim Paten auch so. Und dann muss ich sofort nachdenken, weil mir ist das beim Paten, glaube ich, nie negativ aufgefallen.
Ja, aber das stimmt auch nicht.
Wie?
Na, tut mir leid, aber das stimmt aber nicht.
Natürlich haben die alle, also viele haben doch einen italienischen Akzent beim Paten oder bei Goodfellas.
Nein, also beim Paten haben diejenigen einen italienischen Akzent, die diesen Akzent haben. Aber in Wahrheit ein Al Pacino hat einen New Yorker Akzent, den er hat.
Das habe ich auch zu Lee gesagt in der Rezension von House of Gucci, dass es einen Unterschied macht bei Goodfellas und Godfather, weil das halt US-Italiener sind.
Ja, eben. Deswegen hätte ich jetzt bei Goodfellas haben die auch nicht diesen italienischen Akzent, sondern die haben halt eine italienische Klangfärbung. Das ist ja nochmal ein bisschen was anderes. Aber die sprechen eben nicht wie Super Mario, wie er gerade gesagt hat.
Nee, nicht so extrem.
Und deswegen,
aber du hast ja bei der Part 2, der spielt ja in Italien. Also da hast du ja schon ein paar italienische...
Ja, aber dann sprechen sie italienisch.
Aber genau das ist der Punkt. Francis Ford Coppola hat italienische Leute dafür engagiert, für die Sizilien-Szenen.
Ja, eben.
Da ist kein Amerikaner da dabei.
Nee, ist richtig. Das ist richtig.
Also das finde ich ist echt eine und da geht es mir nicht um Cultural Appropriation und was auch immer und PC, sondern das tut mir im Ohr weh. Es tut mir im Ohr weh, wenn die das so machen.
Und es lenkt
also
halt
da ist mir hundertmal lieber, wir haben so einen 60er Jahre Nazi-Film, wo Richard Burton halt britisch spricht, ja?
Ja,
bevor
klar.
Der da anfangen würde mit Eckmack und was weiß ich was.
Ja, klar.
Ja,
also und da fühle ich mich auch nicht angegriffen, wenn das ein Brite spielt.
Nee, ist richtig. Ich weiß schon, was du meinst.
Naja, aber es ist generell ein spannendes Thema jetzt, was so die
Besetzung auf jeden Fall. Also ich will das auch nicht kleinreden, dass das nicht in Ordnung ist, wenn, was weiß ich, Scarlett Johansson eine Anime-Figur spielt. Also deswegen sage ich schwieriges Thema. Mhm. Aber House of Gucci einfach falsch. Ihr habt es falsch gemacht. Ihr hattet ein paar Optionen und das war die falsche.
Naja, was heißt falsch? Also er macht es für den amerikanischen Markt. Das ist ja das, was ich da eingeworfen habe. Und der amerikanische Markt will das nicht so subtil, wie wir haben oder wie die europäischen Zuschauer das haben wollen, die den Film in OV gucken. die wollen, dass ein Russe halt mit einem russischen Akzent Englisch redet und dass die Italiener halt, dass die wie Super Mario reden, das sind Amerikaner.
Ja, aber ich finde, Tschernobyl ist ein guter Gegenbeleg dafür, dass die das wirklich wollen, weil die Serie war über die Maße erfolgreich, ist auch wahnsinnig gut angenommen worden, ne? Sie ist ja immer noch in den Top-Series auf IMDb. Mhm. Und da haben alle russischen Figuren einfach ihr Englisch gesprochen, was sie mitgebracht haben. Und das war überhaupt kein Problem.
Ist aber sehr untypisch für eine amerikanische Produktion.
Sag
und
ich
das
ja,
ist eine britische.
Ist eine britische Produktion, aber die war ja auch in Amerika wahnsinnig erfolgreich. Und deswegen, nee, mir geht es ja um deine Theorie, dass der Amerikaner das wohl will. Und ich finde, das ist ein Beleg dafür, dass das nicht geht. Und das wurde auch bei Black Widow schon stark kritisiert. Und jetzt einiges eben, was ich zu House of Gucci gelesen habe, da wurde das schon auch kritisiert. Also, weil, guck mal, bei Black Widow, Alter, was war denn das für ein Witz? Diese russischen Akzente, wo dann auch noch einer wieder anders als der andere war. Ich finde allein das eben, auch bei House of Gucci, warum gehen die nicht hin und gucken dann, dass die zumindest alle gleich bescheuert sprechen?
Ja, vor allem, wenn wir schon vom amerikanischen Markt sprechen, es gibt wahrscheinlich nichts Größeres als das Marvel-Franchise. Und da hast du ja auch eine Entwicklung von der Olsen. Also die wirklich mit einem schlimmen russischen Akzent anfängt und ihn am Schluss eigentlich nicht mehr hat.
Meinst du jetzt die Johansson oder Florence Pugh?
Nein. Marvel. Also jetzt nicht nur den Film, von dem ihr sprecht,
aber du sondern hast gerade von Olsen gesprochen.
Elizabeth Olsen?
Die ist ja nicht die Black Widow.
Nee, und die hat auch keinen russischen Akzent. Die hat gar keinen Akzent.
Nein, das sage ich auch nicht. Aber das erste Mal, wie sie vorkommt im Marvel-Universum, mit ihrem Bruder, der ja in dem Film stirbt, hat sie einen deftigen Akzent. Ich sage nicht russisch, es ist ein slawischer Akzent.
Stimmt, er hat
recht. Und den verliert sie von Film zu Film immer mehr und am Schluss hat sie keinen mehr.
Ja, da hast du recht, ja.
Also ich glaube schon, dass man das den Amerikanern zumuten kann.
Gut, aber da haben sich die Deutschen auch nicht mit rumbekleckert, indem die irgendwelche Rollen, die nicht Indisch sprechen, auf einmal eine Synchronisation durch Super Richie oder weiß ich wen, dann auf einmal einen indischen Akzent verpasst haben. Harold und Kumar.
Wovon sprichst du jetzt?
Harold und Kumar zum Beispiel, der redet ja normales Englisch in der OV-Version.
Ja, natürlich.
Und in der Synchro hat er diesen komischen Apu-Akzent von den Simpsons.
Wirklich? Ja. Ich habe so nie auf
die
Idee gekommen.
Naja, ist ja bei Big Bang Theory das Gleiche. Und das
ist auch so?
Ein bisschen aktueller sogar noch.
Ja, mit dem Unterschied, dass der auf Englisch auch einen harten Akzent hat.
Okay, weil hier im Deutschen...
Ja schon, aber das wird ja auch immer bei, wie heißt das, Master of None, wird das angesprochen, wie man den, weiß nicht, wie sagt man richtig, Indo-Amerikanern so quasi sagt, hey, kannst du den ein bisschen thicker machen?
Mhm. Ja.
Also das wird schon der Wahrheit entsprechen.
Ja, ja. Nee, also klar gibt es da gewisse Klischees, die eben je nach Projekt auch erfüllt werden wollen. Ich will es nicht gutheißen, aber ich kann verstehen, wo es herkommt. Nur ich bin da voll bei dir bei House of Gucci. Ich kann den Ansatz auch nicht verstehen.
Mhm.
Ich glaube, kann mir auch nicht so hundertprozentig vorstellen, dass das wirklich so eine Entscheidung von Studios war, dass sie gesagt haben, wir produzieren das Ding primär für den amerikanischen Markt und da ist das einfach gewollt.
Mhm.
Weiß ich nicht.
Naja, dann wirst du auf jeden Fall richtig Spaß haben mit dem Film. Das wird nicht der Film sein, der dich zum Ridley Scott-Fan macht. Das kann ich dir schon mal prophezeien.
Vielleicht musst du ihn synchronisiert angucken.
Das war das erste Mal, dass ich mir wirklich eine Synchro gewünscht hätte. Das hatte ich selten im Kino.
Okay. Na, ich werde es am Freitag wissen und ihr seid die erste Personen, die ich anschreibe.
Unbedingt.
Danach. Geil.
Unbedingt Feedback. Ja. Und dann,
für mich ist immer Tony Scott der gute Scott-Bruder.
Das ist der gute Scott, okay.
Ja, wobei, der hat schon auch ein paar richtig gute Filme gemacht.
Ja, aber hallo.
Ja. Auf alle Fälle.
Aber Ridley Scott
eben
auch.
Boy Scout, ich weiß nicht, wie wir jetzt auf... Wir kommen wirklich von so geilen Themen zu... Last Boy Scout, ich meine, super Film, bestes Drehbuch überhaupt vom... Wie heißt er? Shane
Black.
Genau. Ach so, stimmt.
Hm?
Ja, stimmt, das war
also ich meine, der Film kann schon was. Und der weiß, was er ist und das... Ja, egal.
Ja, absolut. Du, der Preaching to the Choir hier, weil wir feiern den auch alle.
Wir sind Fans,
also deswegen Last Boy Scout ist ein richtig geiler Film.
Ja, ich freue mich auch, weil aktuelles Los, was ich gezogen habe, was diesen Monat noch rezensiert wird, ist Kiss Kiss Bang Bang.
Oh, geil.
Auch wieder Shane Black. Insofern, ich bin eh Fan von seinen Filmen und seinen Buddy-Konstellationen. Da freue ich mich auf eine Wiedersichtung. Alrighty.
Ja, er hat das irgendwie geschafft, in die Gegenwart zu transferieren. Mhm. Also diese Filme, die wir alle tot geglaubt waren und die wir, alle ganz gern hatten in unserer Kindheit. Und die aber auch so nicht mehr funktionieren würden, wenn man sie eins zu eins mit den alten Dudes nochmal macht. Aber er hat es geschafft.
Ja. Ja, deswegen bin ich schon auch ein bisschen gespannt auf den neuen Lethal Weapon Teil, der da kommen soll.
Da bin ich auch gespannt, ja.
Weil das ja im Endeffekt diese Dynamik ist, die halt so 80s ist eigentlich. Mhm. Und wie sie das ins Heute transportieren, bin ich sehr gespannt. Und ich finde schon, dass der mit so ein paar Filmen hat er das eben genau hinbekommen, was du meinst, Otto. Mhm. Dass er das halt irgendwie ins Heute übersetzt. Ich meine, aber es gibt's halt leider nicht mehr so oft, ne? Solche Buddy-Komödien.
Nee.
Also die sind schon selten geworden. Sowas wie Stuber fällt ja schon auch ein bisschen da rein.
Ja, ich habe ja neulich diesen Skip Trace gehabt mit Jackie Chan und Johnny Knoxville. Ja. Das hat mich so ein bisschen erinnert an die Filme von damals. Deswegen hat er irgendwie gepunktet, auch wenn der Film an sich nicht so doll war. Aber durch diese Buddy-Konstellation habe ich mich halt erinnert gefühlt an die Knaller aus den 80ern.
Ist schon ein bisschen schade, dass das nicht mehr in der Form gibt, ne?
Ja.
Na klar, also ich meine, das darf echt nicht dem Dwayne Johnson und dem Kevin Hart überlassen werden, das Feld, die beide schon in Ordnung sind, aber ich meine, die.
Mhm. Ja, stimmt.
Aber bestimmte Genres und bestimmte Filme sind echt teilweise nicht mehr up to date. Also Komödien laufen ja auch kaum noch im Kino. Das ist ja, kannst ja wirklich an einer Hand abzählen im Jahr, wann da mal eine Komödie irgendwie groß im Kino läuft.
Mhm. Ja, leider, ja.
Ist ja alles so Netflix-Stoff geworden.
Mhm. Absolut, ja, das war, ich meine, das wäre wieder ein eigenes großes Thema, aber ja. Ich meine, das ist schon ziemlich der letzte große Hype mit den, also nämlich auch Mainstream-Hype mit den, mit der Trilogie von
Hangover.
Also das war das letzte große Ding und das war aber, hat das Genre irgendwie auch zum Einsturz gebracht. Nicht beabsichtigt und ich finde die auch gut und unterhaltsam und alles, aber danach war die Welt eine andere.
Mhm. Aber überleg doch mal, hier so Mitte 90er bis in die 2000er rein, wo so Dumm und Dümmer und Verrückt nach Mary und da kam ja jeden Monat kam irgendeine Blockbuster-Komödie, wo die alle ins Kino gerannt sind und die alle ihren da massigweise Boxoffice gemacht haben. Ja. Mhm. Sowas siehst du kaum noch. Also das Genre ist da wirklich ziemlich tot. Naja, okay, jetzt aber.
Sind wir durch, oder?
Jetzt würde ich sagen, sind wir durch, leiten wir über, entlassen Otto in den grusamen Feiern, grüßen wir Sabrina von uns.
Mach ich.
Und wir bedanken uns fürs Hiersein.
Nochmals danke an alle, die uns supporten und uns so schöne Auftragsfilme beisteuern.
Auf alle Fälle. Heute hatten wir wieder Spaß damit.
Ja.
Und ein paar sind noch offen für diesen Monat. Die werden wir dann auch nochmal erfüllen. Mhm. Wer Bock hat, gerne mal bei Patreon und Steady mal reingucken und supporten. Da gibt es auch Sonderepisoden, die wir jeden Sonntag rausboxen. Und ansonsten immer dienstags und freitags neue Episode Banausen.
Genau das.
Danke, Otto.
Vielen Dank an Otto. Cool, dass du wieder hier warst.
Ciao, ciao.
Bewegt Bild Banausen.